Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur 17. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder der Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Aber wir sind heute nicht allein. Wir haben mal wieder einen Gast bei uns. Und zwar ist das der, jetzt kommt eine lange Aufzählung, Film- und Kulturwissenschaftler, Dozent, Buchautor, Herausgeber, Redakteur, Kolumnist, Musiker, Filmschaffender und in meiner liebsten Rolle Audiokommentator für all unsere liebsten Horrorfilme. Ich begrüße ganz herzlich an unserer Seite Professor Dr. Markus Stiegelegger.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Es ist eine ganz große Ehre.
Freut mich selbst.
Und wir haben uns natürlich nicht irgendeinen Film ausgesucht heute, wenn du schon mal bei uns zu Gast bist, sondern natürlich einen, zumindest meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Suspiria aus dem Jahre 1977 von Dario Argento. Ich würde mal grob behaupten, das ist ja auf jeden Fall sein bekanntester Film, würde ich sagen. Und für die meisten Leute im Querschnitt, würde ich sagen, auch der beliebteste Argento-Film, oder?
Also aus meiner Perspektive ist das auf jeden Fall zutreffend. Es ist natürlich nicht unbedingt der typischste Film für ihn. Viele Leute, die ihn durch Suspiria kennenlernen, sind ja dann manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn sie seine Gialli sehen. Aber im Endeffekt ist es natürlich der einflussreichste Argento-Film, der je gedreht wurde.
Würde ich auch sagen. Pascal, hattest du den Film früher schon mal gesehen oder auch jetzt zum ersten Mal?
Nee, genau, da ich jetzt ja hier gerade im italienischen Genre so durch diesen Podcast und auch primär durch dich erstmal einen Einstieg gefunden habe, habe ich ihn jetzt zum ersten Mal, aber dann direkt in einer Doppelsichtung gesehen. Ja.
Das finde ich gut, ja. Markus muss wissen, auch wir hatten vor ein paar Episoden über Phänomena geredet und den hatte Pascal auch zum ersten Mal gesehen, war aber auch sehr angetan. Ist ja zum Beispiel, nicht zum Beispiel, ist mein persönlicher Argento-Favorit.
Ja, ist eher ein bisschen Jennifer Connelly ist da natürlich ganz prägnant.
Ja, prägnant ist gar kein Ausdruck, würde ich sagen. Also es ist schon, ja, wunderbar. Ja, Markus, wir haben dich ja unter anderem auch eingeladen, nicht nur wegen deiner Expertise, die wir sehr schätzen, sondern weil du ja auch mit Suspiria auch beruflich schon zu tun hattest. Suspiria hat ja erst vor kurzem seine FSK-Freigabe bekommen, glaube ich. Hat er eine bekommen mittlerweile? Ich glaube,
er hat. Hat er die gerade bekommen?
Ich überlege auch gerade, ist vom Index ist er runter, ich weiß gar nicht, aber irgendjemand wollte den...
Also laut Wikipedia hat er jetzt eine FSK 16, aber was das...
Dann muss das ganz neu sein. Also ich wusste nur, dass er nicht mehr indiziert ist. Aber das kann gut sein, ja.
Ja, warum ist der Film denn nicht mehr indiziert, Markus?
Nun, man muss das so sehen. Viele Filme aus den 70er, teilweise auch aus den 80er Jahren, waren im Laufe dieser Indizierungsverfahren, die vor allem in den 80ern, frühen 90er Jahren auf VHS-Kassetten angewandt wurden. Und in dieser Zeit waren sie davon betroffen, dass man eben argumentierte, diese Filme enthalten, also so quasi so unmenschliche Gewaltdarstellungen und so weiter. Und da war es relativ einfach, ganze Reihen von Genrefilmen zu indizieren. Die Indizierung bedeutete ja ein Werbeverbot, also man konnte diese Filme dann nicht mehr öffentlich bewerben und in Kaufhäusern verkaufen. Das war eigentlich der wesentlich angestrebte Effekt, dass man also gewissermaßen diese Filme dem öffentlichen Markt entzog und ihnen quasi die Präsenz damit nahm. Und das Ganze basierte natürlich auf den frühen 80er Jahren, auf dieser Annahme, dass diese Filme schwer jugendgefährdend seien und sozialethisch desorientierend und deswegen das auch das gebotene Mittel gewesen sei.
Und du warst daran beteiligt, den Film vom Index runterzukriegen. In welcher Form warst du daran beteiligt?
Es ist so, wenn Filme indiziert sind, gibt es natürlich eine automatische Aufhebung der Indizierung nach einer gewissen Zeit. Die ist nicht immer gegeben, weil manchmal werden Filme neu indiziert automatisch und sind dann weiterhin auf dem Index. Manche werden dann quasi einfach freigegeben. Das passiert in den letzten Jahren relativ viel. Ich glaube, das ist 20 Jahre, diese Verjährungsfrist und dann kann es durchaus sein, dass also viele Filme auch einfach so freigegeben werden. Bei Suspiria ist es so, dass man den vorzeitig von der Liste haben wollte, um eben eine möglichst große Vermarktung des Films anzustreben. Das ist natürlich dadurch begründet, wenn ein Film indiziert ist, nicht beworben werden darf, dann kauft man natürlich die Rechte zum selben teuren Preis im Ausland ein, um ihn zu veröffentlichen, aber man hat eben nicht die Möglichkeit, ihn entsprechend zu platzieren. Und das streben natürlich die meisten Firmen an. Bei Suspiria ist es so, dass das in öffentliche Interesse an diesem Film sehr groß ist, dass er viele Fans hat, ein Kultfilm ist. Und dadurch war natürlich das Interesse auch groß, ihn bewerben zu können. Und dann ist es die Möglichkeit, dass man zur vorzeitigen Aufhebung der Indizierung ein wissenschaftliches Gutachten einfordert. Solche Gutachten können nur von ausgewiesenen, also quasi graduierten Wissenschaftlern geschrieben werden. Das ist im Grunde der Status von einem gerichtlichen Gutachten. Das ist noch relevanter bei Beschlagnahmungen. Da habe ich ja auch mit Erfahrungen gemacht jetzt, gerade mit Das Böse, Phantasm ist ja ein Film, der beschlagnahmt war. Das war Suspiria nicht. Weil dann ist ein Straftatbestand auch noch gegeben, der aufgehoben werden muss. Bei der Indizierung muss man eher argumentieren, dass dieser Film unter den Kunstvorbehalt fällt und nicht schwer jugendgefährdend ist oder nicht jugendgefährdend ist grundsätzlich. Und das war eben bei Suspiria machbar durch mein Gutachten, weil bei diesem Film man sehr gut argumentieren kann, dass er eben in dem märchenhaften Charakter, den er besitzt, ja, es ist ja wie Alice im Albtraumland gewissermaßen, inhaltlich, dass man damit argumentieren konnte, dass er aus heutiger Perspektive nicht nur ein Kunstwerk ist, sondern auch ein Kunstwerk, das nicht mehr jugendgefährdend gesehen werden muss.
Was mich da interessiert, bietest du dann da quasi aktiv deine Hilfe an oder wurde da an dich herangetreten, ob du quasi ein Gutachten dazu erstellen könntest?
Also um ganz ehrlich zu sein, es gibt in Deutschland nicht allzu viele Leute, die solche Gutachten schreiben und auch schreiben können. Also man kann nicht so viele da als qualifizierte Gutachter nennen, einfach weil viele Leute keine Spezialisten für diese Genrefilme sind. Das muss man natürlich sein. Man muss ausgewiesen sein, indem man wissenschaftlich darüber publiziert hat. Das ist jetzt in meinem Fall natürlich gegeben. Ich habe ja auch das Argento-Buch zum Beispiel herausgegeben. Das war eins der wesentlichen Argumente. Und dann muss ich natürlich als Hochschullehrer und Wissenschaftler graduiert sein. Das ist auch nicht bei so vielen gegeben. Mhm. Und man muss jetzt sagen, viele Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler sind auch nicht so interessiert oder bestrebt, glaube ich, an solchen Prozessen teilzunehmen. Ich muss aber sagen, für mich ist das hochinteressant. Ich bin ein Zensurkritiker in dieser Hinsicht. Kein Gegner des Jugendschutzes, das ist völlig klar, aber ich bin schon dafür, dass man Kunstwerke der Öffentlichkeit nicht vorenthalten darf. Und deswegen ist das für mich ein kulturelles, kulturpolitisches Engagement, das ich anbiete. Aber bei Suspiria war es jetzt so, dass ich gefragt wurde, bei Phantasm war es so, dass ich auch gefragt wurde und auch bei einigen anderen Filmen, bei denen ich die in den Verfahren beteiligt war.
Meinst du, dass das gerade im Zuge der ganzen, die Indizierung und der Filme, die jetzt nicht mehr beschlagnahmt sind, nur als Beispiel, du hast gerade gesagt, Phantasm oder Evil Dead hatten wir, was hatten wir jetzt noch vor kurzem, Pascal, haben wir auch gerade letztes Mal noch drüber geredet.
Also in den Battle Royale?
Battle Royale zum Beispiel, wir haben ja im letzten halben Jahr so viele Deindizierungen gehabt. Meinst du, dass es eventuell dazu führen könnte, dass man generell diesen Zensurgedanken, was Medien angeht, vielleicht irgendwo mal komplett aufheben kann?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich aus vor allem Podiumsdiskussionen, die ich bei verschiedenen Veranstaltungen hatte mit Vertreterinnen und Vertretern von FSK, aber vor allem Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das sind natürlich die Verantwortlichen in dem Fall, ich das Gefühl hatte, da ist eine neue Generation präsent, die nach anderen Prinzipien mittlerweile handeln, die bei weitem nicht mehr so aktionistisch sind. Also im Dienste einer konservativen Kulturpolitik da bestrebt sind, Bilder zu verbieten, um angeblich die Wirklichkeit zu verändern und zu verbessern, weil auch die wissenschaftliche Nachweisbarkeit von Jugendgefährdung durch diese Filme wird heute anders gesehen. Also das sind Dinge, die man schon heute mitdenkt.
Also ich gebe da erst auf, wenn wir hier in Deutschland frei erhältlich Fulci-Filme kaufen können. dann haben wir es geschafft.
Ja, auch Fulci. Das Haus an der Friedhofsmauer ist zum Beispiel ein Film, da hätte man ja auch nicht gedacht, dass der irgendwann mal einfach erhältlich sein würde. Das, der galt ja als einer der bösen Filme und ist jetzt, ja, also man kann ihn jetzt bekommen. Und ich würde sehr stark davon ausgehen, dass auch Sachen wie Voodoo Schreckensinsel der Zombies, der ist noch beschlagnahmt, dass solche Filme durchaus eine Chance haben, weil sie einfach als fantastische Filme ja erkennbar sind, weil sie auch eben nicht diese Relevanz haben von so drastisch sozialethisch wirklich relevant desorientierenden Dingen, also Handlungsweisen thematisieren, die der Realität entsprechen. Das ist ja in all diesen Filmen nicht der Fall. Nichts, was darin passiert, ist wirklich realitätsbasiert.
Spielen bei solchen Verfahren auch Dinge wie, ja, Spezialeffekte eine Rolle, dass sie halt zum Beispiel nicht mehr up-to-date sind und deshalb eindeutig als, sag ich mal, comichafte oder fantastische oder künstliche Darstellungen angesehen werden können? Oder spielt das bei so einem Verfahren keine Rolle?
Doch, das ist sehr wichtig. Und zwar bei Evil Dead und Phantasm waren wichtige Argumente in der Endbeschlagnahmung dieser Filme, dass ihre Spezialeffekte aus heutiger Perspektive nicht mehr naturalistisch überzeugend sind. Und deswegen ein junges Publikum sich von diesen Filmen vermutlich entweder gar nicht erst angesprochen fühlt, weil sie als veraltet gelten, oder aber diese Filme nicht ernst nehmen würde und sie eher witzig finden wird. Was darüber kann man natürlich streiten, denn die Generation der 80er Jahre findet das natürlich total albtraumhaft, dass plötzlich diese ganzen früher als absolut schreckliche, super spannende Filme wahrgenommenen Werke, dass die heute als Komödien rezipiert werden. Aber ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen.
Ich sehe das auch immer so ein bisschen aus kapitalistischer Sicht. Du machst ja, wie wir schon gesagt haben, viele Audiokommentare, auch für gerade das, was unter Sammlern begehrt ist, für viele Mediabook-Veröffentlichungen zum Beispiel. Und wenn die, ich sag mal, sowas verkauft sich ja gut für 30, 35 Euro, aber wenn so ein Film dann auf einmal vom Index runter ist und frei verkäuflich im Mediamarkt rumstehen könnte zum Beispiel, da machen sich doch bestimmt auch einige Publisher Sorgen darum, oder? Dass sie ihre Filme dann nicht mehr für 30 Euro anbieten können, sondern wahrscheinlich vielleicht ein größerer Anbieter, die dann für 10 Euro ins Regal stellt.
Das ist ja gewissermaßen das Ziel. Das Ziel wäre ja, sie im Mediamarkt in möglichst großer Zahl einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Denn was nicht zu unterschätzen ist, man mag zwar die geringe Stückzahl teurer verkaufen, aber die größere Stückzahl ist prozentual erheblich höher. Also das sind Dinge, die sich schon finanziell positiv auswirken. Wenn man jetzt Suspiria mit einer Freigabe ungekürzt in die Läden stellt, wird das schon noch mehr Aufsehen erregen, als wenn man den nur auf Börsen oder auf obskuren Internetseiten oder aus Österreich importiert.
Das stimmt. Ja, zurück zum Film, zu deinen Erfahrungen mit dem Film. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du Suspiria das erste Mal gesehen hast und was das für einen Eindruck auf dich gemacht hat?
Ich war in den 80er Jahren ja Teenager und man gehörte zu der VHS-Generation. Also wir waren die Generation, die als Schüler auf dem Schulhof VHS-Kassetten getauscht haben oder sich getroffen haben bei Leuten, deren Eltern verantwortungsloser waren als die eigenen und gewissermaßen die Filme rumliegen ließen. Und man konnte sich dann manchmal mit viel Glück dann auch mit die bösesten Sachen angucken. Also manche hatten ja auch schon Sammlungen von Kopien gemacht, die quasi bevor die Filme überhaupt aus dem Verkehr gezogen werden konnten. Also ich könnte da im Grunde mich immer noch sehr genau an die Freunde erinnern, bei denen das so war. Und da habe ich eine Kopie von Suspiria zum ersten Mal gesehen. Das war im Grunde ja auch eine gekürzte Fassung, aber nicht die bei New Vision dann als sogar in der Gewalt gekürzte Version rauskam, sondern die frühere. Es war also quasi die in der Handlung nur gekürzte Version. Und ich weiß noch, dass ich von dem Film sehr schockiert und sehr fasziniert war und ihn wirklich sehr oft gesehen habe. Also ich habe ihn sicher in den 80er Jahren, als ich ihn zur Verfügung hatte, 15, 16, 17 Mal gesehen und war immer sehr fasziniert. Wobei man sagen muss, die Farbdramaturgie auf einer VHS-Kopie war natürlich grenzwertig. Ne? Gerade dass die extremen Farben neigten ja dann dazu zu flackern oder auszufallen fast schon. Und dass der Film seine visuelle Qualität behalten hat, das ist, also selbst in so einer Version, das ist schon ihm hoch anzurechnen.
Es ist ja tatsächlich auch aktuell in Filmliebhaberkreisen ein großes Gesprächsthema, die verschiedenen Bildmasterings, die da momentan so umgehen. Also du hattest ja auch den Audiokommentar für die 84 Entertainment Fassung gemacht, die vor, ich glaube, vor 2 Jahren rauskam, die ja jetzt schon wieder mehr oder weniger korrigiert wurde, jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, war es, kam ja wieder eine neue Bildfassung sozusagen raus. Hast du die schon gesehen?
Ja, das ist hochinteressant. Also die unterscheidet sich tatsächlich sehr von der ersten 84. Also es ist ja die zweite 84, kann man sagen. Die basiert auf einem komplett neuen Mastering, das nochmal bearbeitet wurde auch. Und der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Farbdramaturgie dieses Films nun verständlicher ist. Denn sie galt ja immer als extrem artifiziell, also sehr künstlich. Aber in dieser neuen Fassung ist erkennbar, dass der Film eine Steigerung hat, dass also die Künstlichkeit, mit der hier mit Farben und so weiter gearbeitet wird, sich über den Film hinweg steigert. Und das andere ist, dass der Film, obwohl er so künstliche Farben hat, manchmal doch erstaunlich natürlich wirkt in dieser neuen Version, weil sie einfach noch mehr Schärfe besitzt und noch mehr Detailreichtum. Und dadurch wirkt das Ganze nicht mehr ganz so Videoclip-artig überhöht. Ja. Das mag für viele Leute verwirrend sein, weil man natürlich dieses total Künstliche gewohnt ist und auch erwartet. Aber es ist interessant, dass man auf die Weise zumindest sehr viel mehr Details und so weiter erkennen kann im Bild.
Ich bin mal gespannt, ob das die letzte Fassung sein wird. Also die letzte wird es garantiert nicht sein, aber in den USA wurde ja irgendwie, da hatten Pascal und ich ja, glaube ich, schon vor ein paar Folgen drüber geredet, hat man ja noch wieder ein neues Bildmaster gefunden, was man jetzt auch nochmal auswerten will, irgendwie für eine neue 4K-Fassung oder irgendwie sowas. Ich glaube, da kann man in Zukunft noch gespannt sein. Aber Suspiria ist halt auch ein Film, da bietet sich das halt auch an, das wirklich bis zum Perfekten hinzutreiben, ne?
Ja, das ist schwer zu sagen, was das Perfekte ist. Ich glaube, dass diese Diskussionen endlos sind, weil man natürlich selbst bei den Leuten, die es gedreht haben, also bei dem Kameramann oder gar bei dem Regisseur, den ich ja selbst kennengelernt habe und gesehen habe und gehört habe, wie er darüber spricht, man kann da gar nicht mehr davon ausgehen, dass die noch genau wissen, wie sie es sich damals vorgestellt haben. Leider ist das so. Deswegen gibt's ja mindestens 4 oder 5 Versionen, wo Argento sagt, das ist jetzt die gewünschte Version. Im Endeffekt ist es so, dass man sagen muss, selbst wiederentdeckte, ungespielte Kopien sind durch den Alterungsprozess ja auch nicht so wie am ersten Tag. Und insofern ist das sehr schwer zu sagen. Also ich denke, der Film sollte danach beurteilt werden, dass seine Ästhetik schlüssig ist. Und das ist jetzt, sagen wir mal, auf all diesen Versionen, diesen letzten, die man also gerade auf Blu-ray hatte, ist das zumindest halbwegs nachvollziehbar, dass der Film am ersten Tag im Kino anders aussah und in jedem Kino anders aussah, ist, glaube ich, unbestreitbar.
Das stimmt. Letzte Frage, bevor wir auf den Film eingehen, hast du tatsächlich schon zum Teil angedeutet. Du hast ja den Regisseur, den berühmten Regisseur Dario Argento, mal persönlich kennengelernt. Wie war das für dich? Ich denke mal, das ist ja auch ein Held, sag ich mal. Du bist ja auch ein Filmliebhaber. Du hast ja nicht nur beruflich damit zu tun. Das war doch bestimmt ein unfassbares Erlebnis für dich, oder? Ist man da selbst aufgeregt noch so?
Also, ja, das kommt drauf an. Es gibt Regisseure, die ich, also vor denen ich fast schon Angst habe, weil sie mir so extrem überragend und reflektiert vorkommen, wie zum Beispiel Andrzej Zulawski, der polnische Regisseur von Possession. Den hatte ich mal, der ist ja jetzt tragisch gestorben letztes Jahr, aber den hatte ich in Oldenburg auf dem Filmfestival getroffen und das war durchaus sehr aufregend. Bei Argento ist es ein bisschen anders, weil Argento ist relativ schwierig im Umgang und man lernt, er ist schwer nahbar und dadurch ist es so, man kriegt recht schnell eine gesunde Distanz dazu. Und ich habe ja, es gibt es auch auf YouTube, ich habe ja mehrere Gespräche mit ihm geführt und er ist da sehr eigen und reagiert zum Teil auf gewisse Stichwörter sehr allergisch. Ja. Also wenn man, als ich Mario Bava aufbrachte, hat er sofort gedacht, er wird jetzt wieder mit Mario Bava verglichen. Das ist ja so eins seiner Traumata. Dabei wollte ich ja nur wissen, was sein Verhältnis, also wie sein Verhältnis damals war zu Bava, ob das ein väterlicher Freund war oder sowas, ne? Und da hat er total, total negativ drauf reagiert gleich. Deswegen ist es so, dass ich in diesen Gesprächen hat schon immer ein bisschen Distanz hatte. Also schon respektvoll, aber es war nie so, dass man bei gerade bei Argento das Gefühl hatte, das ist potenziell jemand, mit dem man wirklich ein engeres Verhältnis haben könnte. Das ist bei anderen Filmemacherinnen und Filmemachern anders.
Aber desillusioniert warst du jetzt nicht. Also du warst jetzt nicht so, dass du sagst, Mann, das war jetzt so richtig enttäuschend, oder? Also da hast du, wie du schon sagst, die Distanz gut einschätzen können, oder?
Naja, er hat schon einige interessante Sachen gesagt, das ist keine Frage. Und ich habe immer Respekt davor, wenn jemand einen Film wie Suspiria oder Inferno oder Tenebrae gedreht hat, oder Phänomena, um gerecht zu sein. wobei Phänomena ist natürlich nicht perfekt. Ne? Das, glaube ich, ist schwerer zu argumentieren als bei Suspiria oder vielleicht Tenebrae, weil die sind noch runder, ne, als Inszenierung. Aber das spielt keine Rolle. Diese Filme sind alle faszinierend. Es ist halt so, ich würde ihn immer nach den Filmen beurteilen, die er gemacht hat. Und die sind schon unterschiedlich. Also ganz persönlich, als Filmwissenschaftler spielt das keine Rolle, das einzuschätzen. Als Filmliebhaber ist das natürlich schon wichtig. Ja, und da habe ich natürlich ganz klare Favoriten. Und die sind durchaus alt. Ne? Das kann man nicht bestreiten. Die sind ja 40 Jahre alt.
Ich finde übrigens, das Phänomena ist so ein bisschen so das Pop-Album von Argento, finde ich. Ich finde, es halt so, ist so irgendwie sein Mainstream-Mix der Film, finde ich persönlich, weil es so, ja, am zugänglichsten haben wir es beschrieben, Pascal, oder? Mhm.
Das ist so ein bisschen sein Walt Disney-Film, finde ich. Weil er hat so, also er ist poppig, aber er hat auch so was Jugendfilmhaftes durch diese Identifikationsfigur, durch die Schülerin.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, Suspiria 1977 war, ja, wenn man so will, eigentlich Argentos erster reiner Horrorfilm, würde ich sagen. Also vorher, du hast es ja auch schon gesagt, waren es halt eher die Gialli, die er gedreht hat, also die Thriller. Und hier kamen jetzt erstmals so fantastische und übernatürliche Komponenten hin dazu. Erzähl uns doch mal bitte als Gast natürlich, hast du die Ehre, uns zu erklären, worum es in Suspiria überhaupt geht.
Na, Suspiria hatte ich ja schon erwähnt, ist ein Märchen. Es geht um eine junge Amerikanerin, die Susie Banion, die an eine Ballettschule kommt, die angeblich in Freiburg ist. Und sie landet dann in München und schon mit ihrer Ankunft geschehen merkwürdige Dinge. Es geschehen auch zwei Morde, die sie nicht direkt mitbekommt, die aber dann ihre Ankunft überschatten. Und sie bekommt nach und nach heraus, dass an dieser Ballettschule im Grunde mehrere Dinge im Argen liegen und dass die Schule im Grunde von einer alten Hexe, Helena Markus, geleitet wird, die eine der mythischen drei Mütter ist, also so Albtraumfiguren, die im Inferno gezeugt wurden und entsprechend quasi für das Böse selbst stehen. Und die Mutter der Seufzer, Suspiriorum, also das wegen der Titel Suspiria, ist die Mutter, die diese Ballettschule eben beaufsichtigt. Und Teile dieser Mythologie werden erst in der Fortsetzung Inferno dann geklärt und in dem nachgereichten dritten Teil Mother of Tears dann zu einem Ende gebracht. Aber in Suspiria wird einiges davon zumindest schon geklärt.
Mother of Tears, wie fandst du den? Ich fand ihn leider recht bescheiden.
Mother of Tears ist ja in der sehr späten Phase von Argento entstanden und was an dem Film irritiert ist, dass er ja da sich schon einem sehr starken Naturalismus zuwendet. Also er hat offenbar dieses Interesse, da so extreme Gewaltexzesse nicht mehr so surreal zu überhöhen, wie noch in Suspiria und Inferno, sondern wirklich sehr direkt als Splatter-Szenen zu inszenieren. Also der Tod von Udo Kier zum Beispiel, das sind ja so richtige Schlachthaus-Szenen. Andererseits hat er eben auch nicht mehr das Geld zu diesem Zeitpunkt, um eben so eine dichte Atmosphäre zu kreieren. Und das merkt man dem Film deutlich an. Auch der Umgang mit Musik ist wesentlich weniger subtil und so weiter. Also gut, subtil ist er nie, aber er ist zumindest in den ersten beiden Filmen absolut treffend und visionär. Denn gerade Suspiria, also die Musik von Goblin und dann Keith Emerson's Soundtrack zu Inferno, sind ja in die Filmgeschichte eingegangen. Nichts davon kann man bei Mother of Tears sagen.
Nee, man merkt da so richtig so ein bisschen, dass halt ein paar Jahre vorher halt das italienische Genre-Kino quasi untergegangen ist. Und das merkt man auch an den Argento-Filmen irgendwie. Ich glaube, der negative Höhepunkt dürfte seine Dracula-Version sein. Die ist ja, glaube ich, ja, also die empfand ich tatsächlich noch ein bisschen krasser als Mother of Tears im Verhältnis zu seinen alten Filmen. Aber da merkt man halt auch, was so ein Budget, was Geld und was Technik halt auch für die Argento-Filme ausmacht, ne?
Also das Budget ist, glaube ich, das Hauptproblem, denn seine Ideen könnten ja visionär sein. Also die Sache mit der Gottesanbeterin bei dem Dracula-Film, man müsste sich vorstellen, dass die quasi virtuos umgesetzt wäre technisch, dann wäre das vielleicht durchaus was Faszinierendes. Aber sie ist halt sehr krude CGI animiert und dadurch wirkt das natürlich alles so ein bisschen merkwürdig, also wie so theaterhaft fast schon und comic-mäßig. Ich habe aber dennoch das Gefühl, als er über diese Filme gesprochen hat, dass die das sind, was er momentan machen will. Und das ist halt was anderes, als er in den 70er Jahren gemacht hat.
Zum Glück hat er in den 70ern andere Sachen gemacht. Wir können mal direkt einsteigen in den Film. Die Eingangssequenz oder sagen wir mal die erste Viertelstunde dieses Films gehört für mich zu den absoluten Sternstunden der Filmgeschichte. Also ich glaube, ich habe selten so einen toll gefilmten, so toll visualisierten und ja auch vom Score natürlich auch her produzierten Beginn in einem Film gesehen. Also es ist atmosphärisch, glaube ich, unfassbar gut. Also man sieht ja halt, wie Susi ankommt in Freiburg. Ich glaube, ja, darauf können wir später noch eingehen, dass das Ganze ja in München gedreht wurde. Aber wie sie aus dem Flughafen kommt und in das Taxi steigt und vorher diese Regenmassen auf dem Boden plätschern und diese ganzen Farben, dieses ganze Farbspektrum, was da zu sehen ist, ich glaube, das ist einfach nur virtuos. Und da sieht man halt eigentlich alles, was Argento ausmacht, sieht man halt in dieser ersten Viertelstunde, wie sie dann wegfährt mit dem Auto, die Scheinwerfer, das Licht, dann die Fahrt durch den Schwarzwald, die Bäume, die Atmosphäre und die Ankunft und wie parallel dazu quasi der erste Mord schon eingeleitet wird. Ich glaube, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus, selbst wenn man das jemandem vorsetzt. Pascal wäre ja jetzt zum Beispiel das Beispiel. Der Film ist jetzt, ja genau, 40 Jahre alt, du hast es vorhin gesagt, Markus, und Pascal hat ihn zum ersten Mal jetzt gesehen und ich denke mal, der Eindruck, der dürfte bei dir trotzdem vollkommen überzeugt haben, oder Pascal, vom Anfang?
Ja, definitiv. Der Film hat meiner Meinung nach auch sehr schnell gezeigt, ja, quasi mit was für eine Art Film man es hier zu tun bekommt. Weil ich erinnere mich noch an die Szene, wenn sie aus dem Flughafen rauskommt und das erste Mal das Thema des Scores von Suspiria dann immer staccato quasi im Schnitt gegen Schnitt eingesetzt wird. Und da hatte ich dann direkt das Gefühl, okay, das ist, ja, also an der Stelle hatte ich schon so angefangen zu versuchen zu interpretieren und zu hinterfragen, warum, was jetzt gerade passiert, obwohl es eigentlich pragmatisch gesehen ja eine relativ unspektakuläre Szene ist. Es passiert ja eigentlich nicht wirklich was. Aber trotzdem hatte ich schon das Gefühl, dass jetzt der Film mir vielleicht irgendwas zeigen oder sagen will oder irgendeine Stimmung etablieren möchte, die ja wichtig ist und die halt jetzt auch über das hinausgeht, was jetzt in dem Moment überhaupt passiert.
Ich glaube, diese ganze Visualität, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Markus kann mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, das war auch der letzte Film, der mit dem, ja, ich glaube, auch ziemlich teuren Technicolor-Verfahren gedreht wurde, oder?
Ja, technisch ist das im Grunde so überliefert, aber wie ich später herausgefunden habe, sind nur Teile davon so produziert worden und das ist im Grunde schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr komplett umsetzbar gewesen. Also hat man nur den Film in einem gewissen Entwicklungsprozess auf die Weise hergestellt. Aber das ist in den Booklets der Suspiria-Veröffentlichungen eigentlich meistens recht gut nochmal technisch beschrieben. Ich weiß aber auf jeden Fall, das hat Argento nochmal erzählt, dass Paul Schrader ihn interviewt hat über die Herstellung auf Technicolor für seinen Film Cat People von 1982, weil er die Leopardenbaumsequenzen in dieser Farbigkeit drehen wollte, um eben diese spezifische Künstlichkeit zu bekommen des klassischen Hollywood-Films. Und das war schon, 82 war das schon nicht mehr machbar. Ne? Also Paul Schrader hat das dann auch nicht umsetzen können und hat dann einfach diese Filter benutzt für seine Traumsequenzen.
Ist eigentlich schade, dass Filme heute nicht mehr in diesem Verfahren gedreht werden können. Es ist so, wenn man sich so auch Filme wie ja Vom Winde verweht, ist ja glaube ich so der Prototyp vom Technicolor-Verfahren oder halt auch die Disney-Filme.
Ja, das Schneewittchen und die sieben Zwerge ist ja eins der erklärten Vorbilder für Suspiria.
Stimmt. Ja, hattest du im Audiokommentar erzählt, genau, stimmt, kann ich mich erinnern. Sieht man auch tatsächlich auf jeden Fall, auch bei den Set-Designs und sowas, auch da die Farbwahl ja auch wieder sehr markant und prägnant. Musik, hatte Pascal eingangs schon erwähnt, ist natürlich wieder, ich nenne es immer, Argentos Haus- und Hofband Goblin. die auch für Phenomena, wir hatten es in der vergangenen Episode vor ein paar Wochen, oder auch für Profondo Rosso, die Prog-Rock-Band. Und da hat sich ja was angekündigt, Pascal. Was gibt's denn da?
Genau.
Du als alter Hamburger.
Ja, genau, da wollten wir an der Stelle noch mal, was heißt Werbung, aber quasi jedem, der es vielleicht verpasst hat, die Chance geben, da noch mitzumachen. Denn nächstes Jahr, und zwar genau am 29.03.2018, kommt Claudio Simonettis Goblin nach Hamburg. Ich glaube auch nur nach Hamburg. Und spielen dann dort ein Live-Konzert, wo sie auch viele Scores aus den Argento-Filmen spielen werden, im Grünspan. Und dann gibt es anschließend noch ein Screening von Suspiria im Savoy-Kino. Und ja, also da kann man ganz normal nur zum Konzert gehen. Und dann kann man aber auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man möchte. Und dann gibt es tatsächlich auch noch ein Meet and Greet mit der Band und einen Shuttlebus, der einen dann zum Kino fährt danach. Ja, ich glaube, wir werden einfach mal einen Link in den Blogartikel posten, ne?
Dann ja, Markus ist da doch bestimmt anwesend, ne? Gästeliste und so.
In Hamburg bin ich wohl nicht anwesend. Ich hatte ja das Glück, auf Claudio Simonetti auf dem Cinestrange Festival kennenzulernen, auch ein Konzert von ihm dort spontan sehen zu können. Und ich kann nur sagen, dass bereits dieser Eindruck natürlich schon toll ist. Also das wird sich mit Sicherheit lohnen. Ich weiß nicht, ob die Band wirklich in der kompletten Urbesetzung da ist oder ob es nur zwei noch sind. Aber das muss man sehen. Es kann auch durchaus sein, dass sie das alles zusammenbringen. Und wobei Claudio Simonetti schon der aktivste momentan ist. Und Simonetti hat das ja verstanden, wirklich so eine Pop-Karriere in Italien darauf auch aufzubauen. Ne?
Ja, wer da mal einen kleinen Eindruck gewinnen will, ich weiß jetzt nicht, ob es auf der aktuellen ET4-Veröffentlichung auch noch mit drauf ist, aber zumindest auf der letzten, da waren ja auch ein paar Ausschnitte von dem Beitrag von Simonetti zu sehen, von dem Konzert, was er da gespielt hat beim Cinestrange oder generell, was beim Cinestrange war, da bist du ja auch zu sehen und Argento, da kann man auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Eindruck gewinnen.
Auf der neuen Ausgabe ist das nicht, da sind komplett neue Extras drauf, die spezifisch dafür produziert wurden. Das ist wahrscheinlich die Idee, dass man sich sagte, dass es sich lohnt für Leute, die jetzt quasi die alte Version haben und sich fragen, soll ich die neue jetzt auch holen? Dann wäre das Argument, es ist nicht nur der Film in der neuen Gestalt zu sehen, also in der neuen Qualität, sondern man hat auch komplett exklusives Bonusmaterial dafür. Ne?
Bist du eigentlich, ich hatte mich in der letzten Episode, als wir über Dead Snow geredet haben, hatte ich eingangs mich ein bisschen über die letzte Filmbörse in Berlin aufgeregt, über diese ja mittlerweile schon Verpackungsarien, die da stattfinden bezüglich Mediabooks, Steelbooks und Sondereditionen bezüglich der aktuellen Freitag der 13. Veröffentlichung, dass da denn mal die Limitierungszahlen runtergesetzt wurden, einfach mal ganz spontan und solche Auswüchse und dass selbst die Anbieter auf der Filmbörse teilweise 70, 80, 100 Euro haben wollen, weil die Sachen halt schon seit Wochen online ausverkauft sind. Und da interessiert es mich, bist du auch jemand, der Wert darauf legt, auf Ästhetik im Filmregal oder bist du jemand, der vielleicht schon auf komplett digital umgestiegen ist? Wie sieht denn deine Filmsammlung aus? Passt mir jetzt gerade gar nicht zum Thema, aber fällt mir gerade ein.
Ja, also ich habe eine sehr große Sammlung von Originalen. Mich interessieren Digitalversionen überhaupt nicht, also quasi als reine Files oder sowas. Das habe ich zum Teil einfach, weil ich das brauche für meinen Unterricht. Aber im Endeffekt sammle ich alles als Original, was mich interessiert. Und für mich war es immer ein Traum, Filme zu sammeln wie Bücher, weil ich habe auch extrem viele Bücher, logischerweise. Und im Grunde, weil ich ja aus den 80ern komme, also man hat alles physisch gehabt. Man hat die Bücher in einer schönen Version haben wollen. Man wollte die Schallplatte haben von einem Album, das einen interessiert. Und Mediabooks waren für mich immer so das Ideal. Ja? Also als die dann verfügbar waren in der Form, muss ich sagen, ist das die mir liebste Form, das Mediabook, also das wie ein Buch im Grunde gestaltet ist. Ich bin natürlich ein Freund auch dieser sehr aufwendigen Verpackungen wie das Lederbook von Fulcis Don't Touch a Duckling, das ich ja mitgestalten durfte, und auch die neue Suspiria, dieses rote Lederbuch. Aber das sind natürlich extreme Luxusausgaben. Also niemand ist gezwungen, sich so also für 100 Euro da diese Sachen zu kaufen. Wenn man das nicht hat, dann hat man später immer noch die Möglichkeit, das in reduzierten Versionen zu bekommen. Aber so wie es jetzt aussieht, sind die schon sehr schön. Also sie sind sehr reizvoll. Ja? Also ästhetisch gesehen, ja, bin ich da schon dahinter. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich sie mir selbst für 100 Euro jetzt kaufen würde, wenn ich nicht beteiligt bin daran. Ja? Also ich bin ein Fan der Mediabooks und bin auch froh, dass viele der Veröffentlichungen, an denen ich teilnehme, dann in dieser Form erscheinen. Und das würde mir persönlich reichen.
Sehr gut. Ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Ich vergleiche es tatsächlich, die Mediabooks mag ich, weil sie mich irgendwie, obwohl man da vielleicht auch Hardboxen eigentlich für zum Vergleich ranziehen könnte, aber mich erinnern die immer so ein bisschen an die VHS-Ära, dadurch, dass halt wirklich das Cover weitaus mehr Platz und Kapazität bietet, gestaltet zu werden, dass es halt so die Größe von einer Videokassette hat und mit unterschiedlichsten schön gezeichneten Covermotiven und sowas, das sieht im Regal einfach immer so schön aus. Also deswegen gebe ich dir im Prinzip recht, ich finde Mediabooks eigentlich auch trotz aller Kritik, die es da in den letzten Jahren gab, auch sehr reizvoll, ja. Ja, wir sind schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, dank mir, also kein Vorwurf. Wir waren bei Goblin stehen geblieben. Ja, die Musik von Goblin ist für diesen Film natürlich absolut essentiell. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Generell ist die Musik ja in Argento-Filmen absolut essentiell. Ich glaube, ohne die Musik würden die Filme tatsächlich auch einfach nicht so gut funktionieren. Also wir haben es beim letzten Mal bei Phenomena auch festgestellt, dass selbst wenn da mal was Spezielles läuft, wie die Iron Maiden-Tracks oder Motorhead-Tracks, die dann aber trotzdem bei Argento einfach so in diese Szenerie, in diese Atmosphäre halt einfach so perfekt reinpassen. Und bei Goblin macht es natürlich überhaupt keine Ausnahme. Wir haben uns nur letztes Mal darüber unterhalten, Pascal, dass wir nicht so ganz konform gegangen sind mit dem Schnitt, mit dem Editing, dass teilweise die Musik nicht so ganz immer zu den Szenen gepasst hat, im Sinne von, vielleicht weißt du es auch noch, Markus, da gibt's ja diese Verfolgungsszene in Phenomena, wo der Iron Maiden Track läuft und dann läuft das Mädchen ja in den ersten großen Raum und die Szene ist eigentlich ganz ruhig und es passiert auch einfach nichts, aber die Musik läuft halt immer noch in diesem Heavy-Metal-Beat weiter und das finde ich zum Beispiel gibt's bei Suspiria nicht so, da ist die Musik tatsächlich noch besser angepasst an die einzelnen Szenen, finde ich. Weiß nicht, Pascal, wie hast du jetzt einen Unterschied erkannt zu Phenomena, der später rauskam, deutlich später?
Ja, würde ich dir erstmal zustimmen. Ich finde, das ist mir jetzt hier auch nie so aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie so ein, ja, man sagt ja so ein, also beim Pacing irgendwie das komisch gefunden hätte, dass jetzt diese Musik zu dieser Szene ausgewählt ist. Was ich aber interessant finde und wo ich dann noch mal gerne eure Expertise anzapfen würde, ist, dass er ja teilweise, ich behaupte einfach mal relativ klassisch, die Musik einsetzt, um Spannung aufzubauen, um Szenen, die auch auf etwas hinleiten, quasi zu untermalen und die so langsam zu steigern, aber gefühlt auch oft in Szenen, die jetzt noch weit davon entfernt sind oder teilweise auch relativ unspektakulär sind, viel manchmal mit der Musik unterfüttert und manchmal nicht. Und da habe ich mich teilweise gefragt, ob das jetzt irgendwie noch mir was sagen soll, ob ich das Gefühl habe oder ob ich da irgendwas verpasse in diesen Szenen. Zum Beispiel die, wenn sie am Flughafen ist oder meinetwegen auch relativ zum Ende, wenn sie dann diese Schritte nachverfolgt, die sie auf der Notiz da hat. Da wird dann am Anfang auch schon direkt mit der Musik eingesetzt, obwohl sie auch nur so langsam durch die Flure schleicht und dann auch erstmal wieder nichts kommt.
Also ich habe ja in dem Argento-Buch in der Einleitung eine These entwickelt, die besagt, dass Argento ein Vertreter des performativen Kinos ist. Das performative Kino ist im Grunde ein Kino des Moments. Das ereignet sich in dem Moment, wo wir es wahrnehmen und entfaltet sich auf diese Weise optimal. Von daher ist es so, dass man diese Filme sehr stark vorreflexiv wahrnimmt. Sie sind also nicht so, wie man jetzt einen Lars von Trier-Film oder einen Hitchcock-Film sich anguckt, sondern sie sind wesentlich direkter, wesentlich unmittelbarer. Und das geht ein bisschen einher mit einer Theorie von Patricia McCormick aus London, einer Philosophieprofessorin, die hat die Cinesexuality entwickelt als theoretischen Ansatz und den auch an solchen Filmen. Also die hat auch schon mal Kommentar zu Suspiria in England gemacht zum Beispiel, zur, glaube ich, früheren Veröffentlichung. Und da geht es darum, dass dabei Farben, Formen, Klänge, Texturen, Figuren und so weiter wesentlich wichtiger sind als jetzt quasi konventionelle Dramaturgie. Das würde erklären, warum eben die konventionelle Spannungsinszenierung, wie wir sie von Hitchcock zum Beispiel klassischerweise gewohnt sind, hier ein bisschen außer Kraft gesetzt wird. Es geht vielmehr darum, dass wir in dem Moment leben, dass wir Teil dieses Geschehens werden als Zuschauer und also Teil des Ereignisses. Und das, finde ich, wird in solchen Szenen umso deutlicher. Also die funktionieren doch ein bisschen anders als klassisches Kino. Das ist eigentlich das, was man an Argento so besonders finden kann.
Das ist ja bei seiner Figurenzeichnung ist es ja eigentlich auch so ähnlich. Ich finde die Charaktere in seinen Filmen oder gerade besonders in Suspiria, die sind auch sehr situativ. Also das heißt, dass sie jetzt in dem Sinne kein Hintergrund bekommen, also wenig Background und man erfährt eigentlich gar nicht, zum Beispiel jetzt über Susie großartig und auch über die ganzen Nebenfiguren nicht, sondern sie treten einfach in einer Szene in Erscheinung und wirken dann auf den Zuschauer, aber sie haben jetzt nicht irgendwie, wie soll ich es beschreiben, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich finde das interessant, ich kann mir das auch jetzt, gerade nachdem was Markus gesagt hat, durchaus so vorstellen, dass es quasi weniger jetzt die Musik ist, die ja für den Zuschauer quasi die Dramaturgie leitet, ohne dass jetzt meinetwegen auch der Protagonist oder die Figur das überhaupt mitbekommt, aber mehr quasi wie sich die Musik oder wie jetzt sich der Herzschlag der Figur gerade abspielt, also wenn sie gerade aufgeregt ist.
Genau. Es ist so ein Blick in die Figuren hinein, in Phänomena. Die Szene mit Iron Maiden finde ich ein sehr gutes Beispiel. Oder auch die Szene mit Motorhead, Locomotive. Ne? Das ist ja, wenn der tote Donald Pleasance rausgetragen wird und Jennifer Connelly betrachtet die Szenerie. Ne? Passt überhaupt nicht eigentlich, also nach Konventionen der Filminszenierung. Aber es ist quasi diese innere Aufgewühltheit, das innere Chaos. Und wenn man das so betrachtet, macht das schon Sinn. Es ist halt nur gewöhnungsbedürftig. Also man muss sich da im Grunde einfach drauf einlassen.
Ja, stimmt. Das ist, ja.
Und man sieht es ja auch teilweise heute noch. Ich weiß jetzt leider nicht genau, ob jetzt Regisseure wie Nicholas Winding Refn oder Darren Aronofsky jetzt viele Argento-Filme gesehen haben. Aber da ist es ja teilweise auch zu beobachten, genau diese Sachen halt mit der Visualität und vor allem auch mit der Musik, dass sie halt performativ, du hast es gesagt, Markus, eingesetzt werden. Also das kann man halt heute auch immer noch beobachten in vielen Filmen, die halt auch viel auf Visualität, Audiovisualität Wert legen.
Also gerade Nicholas Winding Refn, ich habe gestern zufällig nochmal Only God Forgives gesehen und Only God Forgives ist sehr stark an der Farbpalette von Suspiria orientiert. Neon Demon ist eine Neuinterpretation quasi des Argento-Zuganges zum Thriller in L.A. mit quasi modernen Mitteln, mit Technomusik und so weiter. Aber das sind Filme, die sind ganz klar daran geschult und Refn ist ja jemand, der das auch ganz offen sagt, ne? Also der wirklich sich auf Argento bezieht, der auch zum Beispiel ja Filmplakate sammelt aus dieser Ära, der zum Beispiel, also ist auch alles mittlerweile ja veröffentlicht, also der Mario Bava und Argento als ganz klare Bezugsgrößen nennt.
Ja, also das erkennt man nach wie vor. Also da sieht man auch den Einfluss, die halt, ich sag mal, der Mainstream, also jemand, der einfach nur aus Spaß, Jux und Dallerei Filme guckt, um sich zu amüsieren, selbst der kommt immer noch unfreiwillig in Kontakt mit Argento, auch wenn er den Namen noch nie gehört hat, weil der Mann halt sehr inspirierend war für viele Leute, auch halt in den USA, auch in Hollywood. Kommen wir zur ersten Mordszene, würde ich sagen. Wir sind ja gut, wir haben schon eine Dreiviertelstunde rum, wir sind in der ersten Mordszene. Man merkt, wir sind sehr zügig heute. Da erkennt man, das wird jetzt auch wieder Pascal bestätigen können. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich habe das beim letzten Mal behauptet. Auch da ist deine Expertise wieder gefordert, Markus. Ist es eigentlich ein gängiges Motiv von Argento, dass er halt wirklich sehr oft Mordinszenierungen mit Scheiben und mit Glas in Verbindung bringt? Ist es ein Motiv bei ihm, was sich eigentlich durch seine ganze Vita durchzieht? Oder ist es eher Zufall, dass es in mehreren Filmen vorkommt?
Also zunächst mal müssen wir schon davon ausgehen, dass solche Filme nicht zufällig inszeniert sind. Von daher ist das mit Sicherheit ein Motiv, das ihn interessiert. Glas ist natürlich etwas, was wir aus dem Alltag kennen. Und Glas birgt eine potenzielle Gefahr. Wenn wir eine Scheibe durchschlagen, dann kann sie zu einer tödlichen Waffe werden. Oder wenn uns ein Glas herunterfällt, ja, dann können wir uns schwer daran verletzen. Das ist eine ganz alltägliche Erfahrung, die abgerufen wird in so solchen Momenten. Und wenn dann am Anfang von Phänomena zum Beispiel oder in Inferno gibt es ja eine Enthauptungsszene mit einer Glasscheibe zum Beispiel, wenn dann solche Momente vorkommen, dann appelliert das automatisch an so eine Alltagsangst, an eine Alltagserfahrung auch, die wir unter Umständen haben, weil die meisten Leute sich schon mal an Glas geschnitten haben und im Kleinen etwas erlebt haben, was dort in einem großen Kontext quasi zur totalen Bedrohung aufgebaut wird. Das dürfte ihn daran interessiert haben. Meiner Meinung nach spielt das nur in dieser Phase eine Rolle, so zwischen, kommt in Suspiria, da kommt ein bisschen was vor. Vorher ist mir jetzt nichts in Erinnerung. In den späteren Filmen kommt das schon öfter mal vor, ja. Also es ist schon ein wiederkehrendes Motiv bei ihm.
Das passt auch ganz gut zu der ersten Szene in dem Audiokommentar, den du mit, ich glaube, mit Kai Naumann warst, ne, glaube ich, zu Suspiria, auf der letzten Edition, genau. Habt ihr auch so ein bisschen über diese Räumlichkeit geredet, die diese einzelnen Settings haben, also die ganzen Aufbauten, die Räume, dass sie halt völlig unlogisch sind und eigentlich auch gar kein System, gar keine Struktur so richtig erkennbar sind. Ich glaube, ihr hattet es auch labyrinthartig genannt. Und ich finde, es kommt halt in dieser ersten Mordszene halt auch wirklich sehr gut zur Geltung.
Ja, der Escher-Bezug ist natürlich im Film wörtlich etabliert, ne? Also Escher ist ja ein Künstler, der unmögliche Räume geschaffen hat, die also quasi so Albtraumräume, die nie aufhören, ne? Wo man im Grunde letztendlich sich immer im Kreis bewegt und nie ankommen wird und so weiter. Und ich glaube, das spiegelt ein bisschen auch dieses traumartige Geschehen. Die Filme von Argento sind Tagträume. Und auf diese Weise werden sie auch, glaube ich, verständlich und lesbar. Also alles, was so an Unwahrscheinlichkeiten in diesen Filmen ist. Also das ist ja auch bei früheren Filmen wie Vier Fliegen auf grauem Samt. Also dieses quasi die Behauptungen, die dann zum Teil einfach aufgestellt werden, um die Filme, also um die Fälle zu lösen in den Kriminalfilmen. Oder bei Tenebrae zum Beispiel die Perspektivwechsel, die dann immer wieder stattfinden. Das sind alles Dinge, die sehr traumartig wirken. Und das ergänzt sich mit meiner Argumentation, dass es sich hier um performatives Kino handelt, das gar nicht so sehr reflektiert gesehen werden möchte. Also das möchte nicht analytisch gesehen werden im Sinne des der konventionellen Kriminalerzählung oder sowas, sondern da geht es wirklich eher darum, so einen Wow-Effekt zur Geltung zu bringen, weil man es als Moment erlebt, weil man es wirklich ernst nimmt für den Moment, wo es sich ereignet.
Ist dir das aufgefallen, Pascal? Zum Beispiel da, sie ist ja da in dem Raum und guckt aus dem Fenster und sieht ja dann diese bedrohlichen Augen dadurch und ein paar Momente später ist sie plötzlich draußen in so einer Art, ja, wie nennt man das? Ich glaube, war das so umzäunt so ein bisschen? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist sie dann plötzlich draußen in einem Ort, der eigentlich vollkommen unlogisch ist. Also der vorher gar nicht gezeigt wurde und der auch bei der Außenperspektive gar nicht erkennbar war. Also dass es praktisch einfach gar keinen Sinn ergibt in dem Sinne, wie Markus eben schon gesagt hat, mit diesem Escher-Bezug.
Am Ende ist sie dann ja auch auf dem Dach. Das ist, ja, definitiv. Ich habe mich das zumindest auch in dem Moment gefragt. Wobei ich mich da immer dann, ja, nicht direkt dann darauf festlegen möchte, dass es unlogisch war, aber wenn ihr dem zustimmt, dann ist das wohl so. Was ich auch noch interessant fand an der Szene, und das ist mir auch schon bei Phänomena aufgefallen, da ist dann ja auch der Mörder, der sie dann mit dem Messer angreift. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt, beziehungsweise weil ich es nicht gewohnt bin, dass es immer, wie schon Markus gesagt hat, es ist ja nichts zufällig gefilmt. Und es gibt diese Szene, wenn dann aus der rechten Bildhälfte dann der Arm mit dem Messer kommt und der sticht kurz zu. Und es hat so eine leicht unfreiwillige Komik gefühlt für mich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch vielleicht daran liegt, dass das einfach damals so zeitgemäß war. Oder ob das irgendwas Besonderes auch noch zu bedeuten hat oder irgendwie zur Bildsprache dazugehört, dass halt dieser Arm so kurz so sticht und dann wieder weg. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Ich glaube, es sind Edgar Wallace-Einflüsse, oder Markus?
Das ist ein wichtiger Hinweis. Man darf diese wechselhaften Effekte für das italienische Genre-Kino nicht außer Acht lassen. Im Grunde ist es ja so, wenn wir den italienischen Gothic-Horror und Suspiria kann man als Gothic-Horror-Film sehen, also mit dem Haunted House, der Hexe und so weiter. Und dann gibt es ja Giallo-Einflüsse. Und die erste Mordszene in Suspiria, dieser Doppelmord, ist natürlich eine Giallo-inspirierte Szene. Und die Giallo-Filme sind von den Edgar-Wallace-Filmen hergeleitet. Durch den Erfolg der Edgar-Wallace-Filme in Kombination mit den erfolgreichen Hitchcock-Filmen der 50er Jahre, vor allem Psycho. Und vielleicht noch Michael Powells Peeping Tom. Ja. Das sind so Einflüsse, die dann erstmal Mario Bava und dann auch bei Geheimnis der schwarzen Handschuhe Argento inspiriert haben. Und jetzt muss man sagen, bei Argento gibt es eine Spezialität. Er ist dafür bekannt, und das hat er auch mehrfach bestätigt, auch in meiner Gegenwart, dass die Hand, die man sieht, die zusticht, ist seine Hand. Das ist der Regisseur mit dem Handschuh und dem Messer. Und dem versenkbaren Messer, selbstverständlich. Aber das hat er sich offenbar bis später nicht nehmen lassen, selbst bei Mother of Tears zum Beispiel, die Hand mit dem, mit diesem Hackmesser, ist wohl seine Hand. Und deswegen ist das ein bisschen exponiert. Das ist sehr, das wirkt sehr überdeutlich ausgestellt. Und ich habe aber das Gefühl, das ist so eine, ist ein Signature-Shot. Das ist ein bisschen wie Alfred Hitchcock muss im Film vorkommen. Ne? Und auf die Weise hat sich Argento. Argento ist auch zu sehen in Suspiria in einer Spiegelung im Taxifenster. Das sieht man ganz kurz. Also wenn Susie Bennion hinten im Taxi sitzt, da gibt es ganz kurz das Gesicht von Argento zu sehen.
Das habe ich tatsächlich auch nie gesehen, bis Kai Naumann darauf hingewiesen hat in dem Audiokommentar.
Ist auch nur ganz
noch ein paar Mal hin und zurück spulen, bis ich das dann wirklich gesehen habe. Aber das ist dann wirklich sehr creepy.
Ja. Er ist der Geist des Films.
Ja. auch typisch Argento ist ja letztendlich auch die Hauptfigur Susie. Ist ja eigentlich eine typische Argento-Figur. Einfach, wenn wir es, ja okay, wenn wir jetzt den Giallo auch, wir hatten es bei Phenomena ja auch gesagt, dass der Giallo ja auch eine Inspiration für Leute wie John Carpenter waren, die dann halt auch den Slasher in den USA salonfähig gemacht haben und dann halt auch diese Figuren so umgesetzt haben, dass halt die Hauptfigur in der Regel eigentlich eine unbekümmerte, unschuldige Figur ist, die sozusagen in diese Situation hereingebracht wird. Und das hat man ja zum Beispiel halt auch bei Jamie Lee Curtis in Halloween zum Beispiel. Und das ist halt auch so typisch Argento. Und ich glaube, das hat sich eigentlich auch fast immer durchgezogen, oder? Hat seine Hauptfiguren mal irgendjemand was verbrochen? Von seinen Final Girls, sage ich mal in Anführungszeichen? Ich glaube nicht, oder? Weil Jennifer Connelly ist halt auch das beste Beispiel. Ist halt auch die Unschuld vom Lande, auch wenn sie es eigentlich nicht wirklich ist. Aber es ist eigentlich auch ein klassisches Argento-Motiv, die Hauptfigur, oder?
Also ich finde, dass in dieser Hinsicht das Stendhal-Syndrom, einer seiner 90er-Jahre-Filme, interessant ist, wo Asia Argento, seine Tochter, spielt ja in einigen seiner Filme die Hauptrolle. Die hat da eine sehr ambivalente Rolle als eine Polizistin, die eben dieses Phänomen, das Stendhal-Syndrom hat, dass sie im Anblick von Kunstwerken sich in diese Kunstwerke hineinversetzt und das dann so albtraumhafte Züge annimmt. Und das wird ja auch sehr deutlich visualisiert in diesem Film. Das heißt nicht, dass sie dadurch schuldig ist, aber sie wird tatsächlich sehr ambivalent, wenn sie dann mit dem, also Thomas Kretschmann spielt ja den Triebtäter in dem Film, wenn sie dann mit ihm in Verbindung kommt. Also da gibt es schon so ein paar Uneindeutigkeiten. Auch in Aura, das ist der erste Film, wo sie eine Hauptrolle spielt, vorher. Schon da ist es auch so, dass sie ja dieses bulimische junge Mädchen spielt. Auch da gibt es einige merkwürdige Ungeklärtheiten. Also da ist Susie Bennion tatsächlich so der aufrechtere Heldencharakter. Und auch in Phänomena Jennifer Connelly. Also ich sehe einen kleinen Unterschied im Vergleich zu späteren Filmen bei ihm.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es dann kommerziell und qualitativ auch ein bisschen bergab ging. Ich glaube, Aura war, glaube ich, schon so der erste Film, wo es ein bisschen nachgelassen hat bei ihm, oder? Ich meine, Opera war ja noch aus meiner Sicht ein sehr guter Film, aber bei Aura ging es schon tendenziell Richtung Durchschnitt ab da.
Also Opera ist ein guter Hinweis, er hat eine extrem kontroverse Hauptfigur, also die ja wirklich in einem fast sadomasochistischen Verhältnis zum Täter steht. Ne? Also sie wird durch den Täter quasi mitschuldig gemacht und sie ist eine Identifikationsfigur für uns als Zuschauer, die auch mitschuldig sind an den Filmen. Deswegen ist Opera ja eigentlich noch so einer seiner letzten Geniestreiche, weil er so ein bisschen das Verhältnis zu seinem Publikum reflektiert. Ne? Das ist vielleicht die Schwäche, dass bei Aura ist sowas nicht mehr nicht festzustellen direkt. Da gibt es nur so kleine Momente, ne? Wie der Nachbarsjunge, der dann die Morde beobachtet, aber das hat fast keinen Zusammenhang mehr. Und das ist aber natürlich trotzdem noch ein sehr gut gemachter Film, ne? Also man kann über seine späteren Filme sagen, was man will. Einige davon sind toll gedreht. Auch Non Ho Sono, Sleepless, ne? Ist einfach ein sehr gut von der Kamera formal gestalteter Film, der aber natürlich nicht mehr so diese verschiedenen Ebenen bietet, die man ja so schätzen gelernt hat an seinen Filmen bis zur Opera.
Das stimmt. Du hattest eingangs den Märchenaspekt ja schon mehrfach erwähnt. Du hattest gesagt, Alice im Wunderland so ein bisschen, Schneewittchen hatten wir auch schon. Da gibt es ja auch diese Szene, in der Susie zusammenbricht, wo sie denn da leichenblass auf dem Boden liegt mit dem Blut und so dieses Schneewittchen-Charakter hat. Ich hatte auch irgendwo gelesen, irgendjemand, ich weiß leider nicht, kann ich es nicht genau rezitieren, aber irgendjemand hat es auch mit Rotkäppchen so ein bisschen verglichen, wie quasi wie Susie als Rotkäppchen sozusagen die böse Großmutter, die Hexe oder die Leiterin dieser Tanzschule sozusagen besucht, aber selber dann die Hexe bekämpfen muss und keine Hilfe bekommt vom Jäger. Ich glaube, da sind viele Märchenaspekte in dem Film drin. Ich weiß nicht, Pascal, ist dir da auch was aufgefallen diesbezüglich so?
Ja, also natürlich selbstverständlich das komplette Hexenthema und dann die Optik, alles, was du erwähnt hast und ja, ich weiß nicht, ich in der allerletzten Schlussszene, aber ich glaube, auf die kommen wir auch nochmal zu sprechen, wie die zu interpretieren ist. Also das Lächeln der Susie. Ich weiß gar nicht, ob das da mal irgendwann von Argento aufgeklärt wurde oder ob das immer noch frei der jeweiligen Interpretation liegt, aber weiß nicht, habt ihr dazu was Konkretes, eine Meinung oder wisst ihr es?
Also, ich kann nur sagen, in diesem Video-Feature, das auf der neuen Suspiria-Edition ist, wo wir im Kino der DFFB ja zu viert den Film gesehen haben, also ich mit Kolleginnen und Kollegen aus eben dem Filmkontext, da ist es so, dass uns das natürlich nochmal auffiel. Und also erstmal muss man ja sagen, der Schluss ist relativ schnell da. Ja? Also es ist ein relativ kurzer Showdown. Die Hexe wird besiegt, das Ganze bricht zusammen, das Haus geht in Flammen auf. Da ist es ja so, dass der Schauplatz ist ja sehr interessant. Das Haus zum Walfisch, gibt es ja wirklich in Freiburg. Ich habe es auch wirklich authentisch mal zufällig entdeckt. Also ich wusste, dass es das da
Echt?
irgendwo gibt, bin aber dann einfach vorbeigelaufen und dachte mir, what? Das ist ja unfassbar, ja. Und ich stand vor diesem
Super.
Haus und das ist ja wirklich so rot und mit diesen Ornamenten und der Schrifttafel. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, das wurde im Studio nachgebaut. Also das Vorbild gibt es in Freiburg und das sieht auch fast, aber nicht genauso aus. Die Fenster sind etwas anders platziert, das Schild ist ein bisschen anders lokalisiert. Und deswegen kann das am Schluss auch abbrennen, ne? Weil das hätte man natürlich mit dem Echten auch nicht machen können. Auf jeden Fall. Sie kommt raus, lächelt, Schluss. Ja? Und dieses Lächeln ist quasi die totale Entlastung. Also damit hat sich alles gelöst. Der gesamte Film ist damit komplett aufgelöst. Es sterben ja auch alle da drin. Also man sieht ja in dem Haus, dass die dann alle so würgen und irgendwie zerfallen oder sich auflösen oder sonst was. Also es wird nur angedeutet. Aber es ist völlig klar, dass das Böse an sich besiegt ist. Und dieses Lächeln ist quasi so diese Entlastung in dem Moment. Und da denke ich, so ist das auch gedacht. Und das ist eigentlich so dieses und sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das ist der Märchenduktus.
Okay, ich hatte nur gelesen, dann, dass zumindest manche das so für sich interpretieren möchten, dass es halt dieses ja, zum Hexenmythos gehörende, diese Regel, dass wer die Hexe besiegt, dann bekommt quasi die Kräfte und dass sich das in dem Moment vielleicht gerade geäußert hat. Wobei ich jetzt die andere Interpretation auch ja, schlüssiger finde in dem Sinne.
Also da würde ich, das finde ich eine interessante Idee, weil ich bin durch andere Filme inspiriert, natürlich ein großer Fan dieses Virusgedankens, das Böse quasi, das sich von einem zum anderen fortpflanzt. Das ist in Der Exorzist wichtig, das ist in William Friedkins Cruising wichtig und so weiter. Aber bei Suspiria würde ich sagen, und da wird nämlich so ein oft geäußertes Argument der Überinterpretation wichtig. Man müsste schon weitere Hinweise nachweisen können, die darauf hindeuten, dass sie tatsächlich dann diese quasi die Persona der Hexe übernommen hat. Man kann das so lesen, aber belegen kann man es nicht. Ja, also die Interpretation, die ich jetzt vorgeschlagen habe, ist ein bisschen vorsichtiger als das. Sie ist eher an dem Gesamtkonzept, also den Film als Märchen zu lesen, da passt das dann natürlich. Ja, also wäre schlüssig, wenn man ihn so sieht. Das heißt nicht, dass das ultimativ wahr ist, denn da Interpretationen müssen einfach überzeugend sein, indem sie Nachweise bringen. Und ich denke, diese Lesart lässt sich ganz gut begründen und deswegen ist sie dann schlüssig, wenn man das Ende auch so sieht. Das andere müsste sich einfach im Film zeigen, also dass da wirklich so eine Art virusartige Form des Bösen ist, und das sehe ich im Film eigentlich nicht so. Also ich sehe da schon so etwas Unbestimmbares, das ist ja dann, als der Blinde getötet wird, zum Beispiel auf dem Königsplatz in München. Dazu würde ich übrigens gerne noch was sagen, was bei dem Film sehr selten thematisiert wird, ist das historische Böse. Das ist nämlich so, dass Argento ist ja besessen von diesen deutschen Schauplätzen auch. Also er kommt ja immer wieder mal darauf zurück. Ja. Gut, ja. Phänomena spielt in der Schweiz, aber auch die Schweiz ist ja so. Argento hat mal gesagt, diese Filme sind immer so gedacht, als hätte Deutschland den Krieg gewonnen. Und als wäre quasi so das Nazi-Regime so ein Subtext, der dort eine Rolle spielt. Und sowohl in Suspiria als auch in Phänomena hat man so das Gefühl, wenn die Polizisten kommen, dann haben sie so eine SS-Präsenz zum Beispiel.
Polizeistaat, oder, ne?
Ja, genau, so eine Polizeistaatsfunktion. Die stehen da ja auch einfach in Suspiria. Also an dem, und dann muss man ja bedenken, München ist die Stadt des Nationalsozialismus und wo das Ganze begonnen hat, wo Hitler seine Reden gehalten hat, ja. Und das Hofbräuhaus ist ja eine dieser Keimstätten gewesen, so der Stammtischbewegung gewissermaßen. Und der Königsplatz ist per se die Nazi-Architekturstätte, der wurde ja neu gestaltet, ja, für das Nazi-Regime damals. Und auch der Flughafen München-Riem ist in der Nazi-Zeit gestaltet worden. Und Hitler hatte einen Bunker im Schwarzwald, den man zu Beginn sieht. Das sind alles Dinge, die, finde ich, wenn man das einmal so gesehen hat, gar nicht so von der Hand zu weisen sind. Denn dann muss man zum Beispiel sehen, die Balletttrainerin ist auch total autoritär, also so wie sie auftritt, ja, und passt in dieses Image. Und wenn sie am Anfang in München da einfährt oder an diesem Wasserwehr vorbeifährt, sieht man im Hintergrund eine Ausstellung für Oskar Kokoschka. Und das war zum Beispiel ein Künstler, der als entartete Kunst in Anführungszeichen von den Nazis verfolgt wurde. Also es gibt unheimlich viele Hinweise, die zeigen, dass Argento das historisch Böse, das der Nationalsozialismus verkörpert, in diesem Film mitgedacht hat.
Ja, auch allein der
Schiff ist tatsächlich auch.
So, mach du es. Der Schäferhund an sich wäre dann ja auch wieder etwas, was man dazu zählen könnte.
Ja, richtig. Auf dem Königsplatz. Also das ist schon sehr auffällig.
Ist tatsächlich auch abstrakt, wenn der Film dann wirklich mal seine eigentliche Kulisse, also diese Tanzschule, verlässt. Wie du eben schon gesagt hast, Markus, in dem Bräuhaus zum Beispiel, was so gar nicht zu der Visualität des restlichen Films passt. Und auch diese Szene auf dem Königsplatz, die finde ich einfach fantastisch, weil sie auch so in dem Fall ja eigentlich unnatürlich ausgeleuchtet ist, so ein bisschen, und einfach einen extremen Spannungsmoment liefert. Also ich finde auch durch die Vögel, die sich dort ankündigen und die auch Schatten werfen, und das ist eine fantastische Szene, vielleicht sogar so ein bisschen so mein geheimer favorisierter Moment des Films. Also ich finde es eine grandiose Mordszene, selbst für Argento-Verhältnisse.
Ja, sie ist sehr originell. Wobei, wenn man sie öfter sieht, also als ich sie in den 80er Jahren gesehen habe, hatte ich sie ja nicht in der optimalen Qualität. Ne? Da sah das Ganze noch wesentlich drastischer aus, als ich sie auf Blu-ray dann gesehen habe und dachte mir, wow, okay, da der Blondie, der Hund, da ist dann schon eine Handpuppe teilweise, ne? Und frisst da so aus seinem Napf dann in anderen Einstellungen. Also da schien mir das Ganze doch ein bisschen konstruierter, aber das ändert nichts daran, das wäre jetzt unfair, das tatsächlich dafür zu kritisieren. Also die Szene selbst funktioniert hervorragend. Und vor allem auch der Moment, wo dieser Adler, dieser steinerne Adler dann loszufliegen scheint. Und das sehen wir ja dann aus der Subjektiven dann. Davon abgesehen ist das ja quasi ein Reichsadler, der dort losfliegt. Und andererseits, wenn man in München mal auf den Königsplatz geht, das kann ich nur dringend empfehlen, der sieht natürlich nicht mehr genauso aus wie in dem Film, aber man kann die Gebäude schon noch zuordnen, einige Sachen sind verändert, aber man kriegt das nicht raus. Also der Film hat diesen Schauplatz enorm für sich vereinnahmt. Also das ist quasi ein Suspiria-Schauplatz.
Die Tiere aber auch klassisch Argento. Du hast ja eben schon leicht humorvoll angedeutet, dass der Hund natürlich als Puppe mittlerweile in HD zu identifizieren ist. So ja später auch die Fledermaus, die zu sie angreift. Ja auch jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da sieht man sogar einen Faden mittlerweile auf der Blu-ray, der von der Decke hängt, wenn ich mich nicht ganz irre. Und auch die Maden, auch als Lebewesen dort in dem Film, wie wir auch schon Pascal bei Phänomena hatten, mit den ganzen Insekten von draußen. Das fand ich immer noch faszinierend, diesen Fakt. Ich meine, den kennst du ja, Markus, höchstwahrscheinlich mit dem Kaffeesatz, den sie dort auf den Film gelegt haben, um diese Insekten zu sehen.
Ah, ja. Mhm, ja. Mhm.
Und hier wurde das mit den Maden, ich glaube, das war gekochter Reis. Ich glaube, die Maden Reis wurde gekocht in irgendeiner bestimmten Form und dann von der Decke fallen lassen. So war es, glaube ich, hier.
Ja, manche sieht man aber schon. Also manches, wenn sie über den Boden läuft, da sind schon doch einige hundert Maden mit Sicherheit verwendet worden, echte, ne?
Wo wir gerade bei den Tieren waren, die Fledermaus-Szene, die eben auch schon angesprochen wurde, fand ich auch, die war verhältnismäßig tatsächlich so lang. Das ist auch schon wieder so ein Gefühl von, ich sag mal, wenn man jetzt so ein offensichtlich nicht echtes Tier hat, dann ist ja in vielen älteren Filmen auch dann der Einsatz gewiss so, dass man das nur andeutet oder das verhältnismäßig kurz hält, um halt die Illusion aufrechtzuerhalten. Und ich glaube,
Alien zum Beispiel.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch in den älteren Fassungen schon durchaus unrealistisch und ich weiß nicht, ob albern gewirkt hat.
Naja, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich Filme wie diesen, oder es gibt eine Fledermaus-Szene ja auch in Haus an der Friedhofsmauer von Fulci, also eine sehr ähnliche übrigens. Ich habe das schon irgendwie ernst genommen. Also ich glaube, da hat sich die Wahrnehmung einfach über die Jahrzehnte verändert. Und jetzt muss man sagen, man weiß nicht, wie man zum Beispiel CGI-Bilder in 10 oder 15 Jahren wahrnimmt. Denn einiges in der Hinsicht hat sich auch massiv verändert. Also auch da können wir manche Dinge einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja?
Heute schon nicht. Wenn
Heute
du
schon,
zum Beispiel
ja.
Avatar, als der damals rauskam als Beispiel, alle haben Cameron gefeiert. Das sah auch wirklich phänomenal aus im Kino, auch auf Blu-ray später, aber ich habe den jetzt irgendwie, der lief vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Monaten lief der nochmal im Fernsehen und ich war schon ein bisschen schockiert, dass der jetzt schon altbacken wirkt, weil es halt die Technik, diese CGI-Technik sich so phänomenal rasant fortbewegt, dass man viele Sachen einfach nicht mehr sich angucken kann. Ein Actionfilm, um mal kurz das Genre zu wechseln, unabhängig von der Qualität des Filmes an sich, aber wenn man sich die Effekte, diese handgemachten Effekte von Independence Day anguckt, mit diesen ganzen Modellen, die da aufgebaut wurden, haben die halt einen ganz anderen Impact, auch heute noch. Sie wirken einfach deutlich realistischer, auch die Animatronics in Jurassic Park zum Beispiel, als wenn die dann jetzt in Jurassic World komplett animiert sind oder in der Independence Day-Fortsetzung. Den kann man in 2 Jahren definitiv nicht mehr gucken, ernsthaft. Und du kannst sie aber die Prequels sind ja nicht die Originalfilme, aber heute noch gut angucken, auch im Zeitgeist. Und das wird bei CGI definitiv noch eine große Rolle spielen und zumal ja auch die Bildqualität immer besser wird, was ja immer zum Nachteil ist für sowas.
Ich finde, bei den Tiermotiven ist viel wichtiger, dass man die metaphorische Qualität, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Und dabei erscheint mir wichtig, dass auch die Giallo-Filme, speziell von Argento und auch von Lancy Fulci und anderen, sehr stark psychoanalytisch orientiert sind. Also, dass man immer so eine sehr direkte, fast naive Lesart der Psychoanalyse, wo so quasi aus dem Unbewussten geschöpft wird. Also die Urängste, die unbewussten Bilder werden komplett visualisiert und zu Bildmetaphern gemacht. Und ich glaube, wenn man das so wahrnimmt, funktionieren so Szenen wie die Fledermaus-Szene oder die Blindenhund-Szene sehr gut, weil man sie eben in dieser Mischung sieht. Sie müssen nicht einfach nur überzeugen, also technisch überzeugen, wie das ja bei Jurassic World dann der Fall ist, sondern man hat auch quasi eine zusätzliche Bedeutung, die diese Bilder haben. Und ich glaube, solange das gegeben ist, funktioniert das auch heute noch.
Ich fand auch die Szene mit dem Nicht-Stacheldraht auch ziemlich irgendwie beängstigend. Ich finde, so eine Szenen sind immer, das sind dann die mir den Atem so ein bisschen rauben. Ich meine, eben gerade weil es eben kein Stacheldraht ist, sondern einfach nur Draht, aber sie darin so gefangen ist in diesem, also wenn ein Raum gefüllt ist mit einfach Dingen, da gibt es auch diese Szene, auch wieder jetzt unabhängig von der Qualität des Films, ich glaube, war es in diese etwas überdramatisierte Spritzenszene in Saw 2, war es, glaube ich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Man reingreift und wenn man dann rausgreift, dann schneidet man sich.
Ja, und das hatte mich dann so ein bisschen erinnert und das ist auch so eine Szene, die so kraftvoll ist und auch so, ja, irgendwie Angst macht. Ist mir aber tatsächlich auch erst aufgefallen durch euren Hinweis im Audiokommentar, dass es kein Stacheldraht ist. Vorher, man denkt automatisch, man sieht diesen Draht und denkt, es ist Stacheldraht, aber wenn man so genau hinguckt, gerade jetzt in HD, sieht man es dann halt doch, aber es ist trotzdem nicht weniger bedrohlich dadurch. Das Haus würde ich gerne nochmal ansprechen. Das Haus an sich, wir hatten schon die Raumstruktur oder diese labyrinthartige Struktur angesprochen. Da gibt es ja auch diesen lustigen Trivia-Effekt, dass Argento die Türgriffe hat höher anfertigen lassen, damit die Darstellerinnen jünger wirken oder kleiner wirken. Er hatte ja, ich glaube, so war es ursprünglich angedacht, den Stoff zu verfilmen mit Kindern sozusagen oder mit Mädchen, die gerade am Anfang ihrer Pubertät sind, 12, 13 Jahre. Ich glaube, das hätte dann nicht so ganz gepasst im italienischen Kino, obwohl das ja eigentlich sehr viel verträgt, das italienische Kino. Aber ich glaube, das mit so jungen Mädchen zu machen, das hätte dann ihm, glaube ich, keiner erlaubt. Deswegen hat er es ja dann mit älteren Schauspielerinnen gemacht, die aber trotzdem immer noch sehr kindlich wirken. Auch die Hauptdarstellerin Jessica Harper hat ja eigentlich eine sehr kindliche Ausstrahlung, wie ich finde. Also sie wirkt jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war zum Drehzeitpunkt, aber sie wirkt eigentlich nicht älter zum Beispiel als die damals 14-jährige Jennifer Connelly in Phenomena. Also ich glaube, da hat er auch so einen Hang zu.
Ich denke, sie war schon über 20 zu dem Zeitpunkt. Sie hatte nämlich kurz vorher in dem Film Inserts, Nahaufnahme, mit Richard Dreyfuss und Veronica Cartwright gespielt. Und das ist ein Film über Stagfilme, also so frühe Pornofilme der Stummfilmzeit. Und da spielt sie eine der Darstellerinnen, wo sie auch sehr ausführlich zu sehen ist, falls es jemanden interessiert. Und also dieser Film Inserts, da war sie definitiv schon mehr als volljährig zu dem Zeitpunkt. Es ist halt das Kindchenschema, das sie erfüllt mit ihrer hohen Stirn, den großen Augen und so weiter, ne? Das genau diesen Eindruck erzeugt. Aber eigentlich alle Darstellerinnen in dem Film sind um die 20 und spielen, als wären sie 14. Und das war eigentlich eine Regieanweisung. Also sie sollten wenn diese Mädels sich streiten in der Umkleidekabine und sich die Zunge rausstrecken und so, das ist ja nicht, ich meine, das ist ein Verhalten von 14-Jährigen, ja?
Ja.
Oder vielleicht jünger sogar. Und das war so diese Idee, um auch wieder das Märchenhafte quasi, Hänsel und Gretel sind ja auch Kinder, ne, und so weiter. Also hat man genau diesen Eindruck erzeugen wollen. Und richtig, das Haus ist deswegen so monströs gestaltet, damit man eben diese kindliche Perspektive dann auch hat, ja.
Ich mache jetzt mal einen kurzen Bruch hier. Und bevor ich es nämlich vergesse, ich bin immer dafür bekannt, dass ich Sachen vergesse, deswegen spreche ich sie jetzt an. Das ist jetzt vollkommen, passt überhaupt nicht rein, aber wo wir gerade bei Jessica Harper sind, ist mir eingefallen, dass ja auch in diesem Jahr noch ein Remake rauskommt. Ich glaube, für einen Filmliebhaber wie dich, Markus, ist es doch bestimmt erstmal eine Schreckensmeldung, oder? Ich meine, es ist auch ein italienischer Regisseur, der ja auch schon ein paar Filme rausgebracht hat, aber schon die Besetzung hat bei mir etwas Grusel hervorgebracht, muss ich sagen, also für die Zuhörer, also Dakota Johnson soll, glaube ich, die Rolle von Susie einspielen, ich glaube, Tilda Swinton soll die Tanzschulleiterin spielen und Chloe Grace Moritz spielt auch mit und tatsächlich auch Jessica Harper. Ich bin mal gespannt, in welcher Form. Ich weiß nicht, weißt du da schon mehr?
Nee, weil ich ganz bewusst, muss ich sagen, mich gar nicht mal mit diesen Trivia-Sachen beschäftige, weil ich will den Film erstmal sehen. Ich habe ein großes Herz dafür. Also da, ich bin schon sehr gespannt auf den Film. Ich werde ihm definitiv eine Chance geben. Ich denke, Remakes wurden immer gemacht. Das ist auch übrigens das Argument von Regisseuren oft, die gefragt werden, ja, warum nichts Eigenes, nichts Neues und so weiter. Das ist nicht ungewöhnlich. Ja? Also ich habe dasselbe gehabt mit Maniac, ne? Als Alexandre Ajas Maniac rauskam. Da ist es auch so, dass ich denke, ja, da ist eine Qualität, ne? Die ist halt anders. Der Film sieht völlig anders aus, er spielt woanders und das wird bei Suspiria ähnlich sein. Der neue Suspiria wird ein anderer Film sein und das soll er auch sein. Ne? Und ich finde, Tilda Swinton ist doch eine gute Besetzung und unter anderem und ich hoffe, er wird seinen eigenen Stil finden und er scheint ja nichts nachzuahmen in der Hinsicht.
Das ist, wie du hast eigentlich ein super Beispiel angebracht mit Maniac, da ist es halt so, macht man halt ein Remake, man bringt halt eigene Einflüsse, sogar in diesem Fall ja eine komplett andere Visualität als das Original. Dann ist es lobenswert, also okay, aus der Perspektive habe ich es noch nicht betrachtet, aber man, ja, in der Tat, man merkt schon, wenn Tilda Swinton mit macht, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht so ein 0815-Ding wie Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street werden. Das ist ja auch, Suspiria ist ja auch ein ganz anderes Original, weil es halt vielleicht im Mainstream-Kino auch gar nicht so bekannt ist, wie jetzt einfach ein Freitag der 13. oder Halloween, gerade in den USA.
Vielleicht ganz kurz da, wenn man Neon Demon sieht, kann man diesen Film auch als eine Art Remake sehen. Also er ist zumindest inspiriert. Es geht ja auch um diese Unschuld von außen, also diese 16-Jährige, die halt dann in diese Albtraumwelt von L.A. kommt, in diese Modeszene und dann ja auch ein Hexenhaus betritt. Ne? Also ja. Bei Neon Demon ist es ja definitiv so, dass es die Hölle, in die sie kommt. Ja. Und das finde ich ist ein kreativer Umgang mit solchen Einflüssen. Das muss also nichts Negatives sein.
Was? Den fand ich übrigens fantastisch, Neon Demon, muss ich ganz ehrlich sagen. Den fand ich richtig gut.
Den fand ich auch gut. Was mich noch interessiert, beziehungsweise was mir immer noch wichtig ist, gerade so ein Film jetzt wie Suspiria, der ja auf ganz vielen anderen Ebenen halt Qualitäten hat, abgesehen von der puren Geschichte, die dort erzählt wird, hoffe ich halt, dass auch dann das Remake auch versucht, darüber hinaus, über der Geschichte hinaus noch sehr viel neue Qualitäten zu entwickeln, weil ich immer oft bei Remakes, wenn ich dann ein Problem mit denen habe, dann liegt es oft daran, dass sie sich dann tatsächlich auf die zugrunde liegende Geschichte konzentrieren und die gibt jetzt hier, ist ja total legitim, aber ist jetzt ja hier auch kein Meisterwerk in dem Sinne, beziehungsweise relativ kompakt.
Ich finde sie fast hanebüchen, die Geschichte. Also sie spielt eigentlich für das Gelingen des Films, spielt die Geschichte für mich bei Suspiria wirklich eine absolut untergeordnete Rolle. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, deswegen hatte ich ja vorhin darauf verwiesen, dass für ihn der Schwerpunkt ganz klar eben in diesem performativen Moment liegt. Also er will eine Grundsituation schaffen und diese Grundsituation lässt sich dann auf der audiovisuellen Ebene extrem entfalten. Das ist bei Filmen in der Tat wie Gaspar Noés Filme, Enter the Void oder Irreversibel ist das auch ähnlich. Die haben eine minimale Handlung, ja, also die kann man in zwei Sätzen erzählen und die bringt einem überhaupt nichts. Niemand ist geholfen, wenn man die Handlung von Suspiria hört. Ich habe sie vorhin zusammengefasst, aber man kann sich noch nicht vorstellen, wie der Film dann ist. Ja. Nicolas Winding Refn, man kann sich nicht vorstellen, wie ist Only God Forgives? Das ist ja kein Martial-Arts-Film. Das ist ja irgendwie auch. Aber die Geschichte, also diese ödipale Fixierung in Only God Forgives oder dieser Kampf zwischen Christentum und Heidentum in Valhalla Rising, das sind Grundsituationen, die wie bei Argento gesetzt werden, um daraus eben diese momentanen Entfesselungen zu generieren.
Selbst bei Drive ist auch ein Beispiel, wenn du dir da die Inhaltsangabe durchliest, dann denkst du wahrscheinlich, das ist ein Actionfilm und es ist halt genau das Gegenteil davon. Und da hat auch wieder einzelne Szenen, die halt dann letztendlich den ganzen Film ausmachen, sozusagen. Jetzt komme ich aber nochmal zurück zur Besetzung. Wir hängen immer bei Jessica Harper fest. Dabei ist die Besetzung ja eigentlich des Films relativ interessant. Zum einen, weil wir, das hatten wir auch im Phenomena-Podcast schon erwähnt, dass Argento sich ja immer zu den italienischen Darstellern ja auch immer ausländische Leute dazu holt, entweder aus Amerika oder aus anderen europäischen Ländern. Und hier ist tatsächlich ein recht interessantes Konstrukt zustande gekommen. Ich finde aber schon interessant diesen Fakt, Udo Kier spielt ja mit, der spielt ja diesen Doktor, der quasi Susie über diesen Okkultismus aufklärt. Und ich glaube, das war so einer seiner ersten Filme im Ausland. Und er selber hat gesagt, dass er diese Szene abgelesen hat, komplett. Für diese Szene, weil er einfach kein Englisch so sprechen konnte, dass es tauglich gewesen wäre, seine Tonspur sozusagen aufzunehmen, hat er sie einfach komplett abgelesen. Das fand ich interessant, weil man es auch, wenn man genau darauf achtet, so ein bisschen an seinen Augen sieht. Das fand ich ganz gelungen. Aber ansonsten haben wir halt auch große Frauen des Kinos. Joan Bennett, große Schauspielerin, 40er, 50er Jahre. Ich glaube, das war sogar ihr letzter Film, oder? War das ihr letzter Film, Suspiria?
Lass mich gerne mal kurz recherchieren. Aber mal zu Wikipedia habe ich da jetzt noch danach Devil's House, wenn Mauern töten, 81, also es wäre dann der zweitletzte nach dieser Liste.
Ja, okay, das fragt sich natürlich mal, was zuerst gedreht wurde, ne?
Das war ein Fernsehfilm, also sie hat viel Fernsehen gemacht, ihre Kinokarriere war schon lange vorbei vorher, also die ist eigentlich in den späten 50ern zu Ende gegangen und danach hat sie im Fernsehen schon noch auch mehrere Sachen danach noch gemacht Und aber das ändert ja nichts daran. Also klar, und dann natürlich gibt es Alida Valli, die war ja auch absolut etabliert zu dem Zeitpunkt schon.
Was hat die gespielt? Der dritte Mann und Eyes Without a Face, weiß ich noch. Hat sie nicht auch in Inferno mitgespielt?
Alida Valli.
Das muss ich jetzt
Ja,
selber mal überlegen.
richtig. Ja, klar, in einer anderen Rolle. Ja, sie spielt da diese Haushälterin, also diese, nicht Haushälterin, diese, wie heißt denn das, diese Concierge oder sowas, wenn ich mich
Ich
richtig
glaube,
erinnere.
ja, irgendwie sowas war da, genau. Die hat sie da auch mitgespielt. Und dann ist ein Film, hier Flavio Bucci spielt mit. Jetzt habe ich mir natürlich wieder nur den italienischen Titel aufgenommen. Ich habe sie jetzt im Englischen, steht es bei mir jetzt gerade da vorne im Regal, aber ohne Brille kann ich es nicht lesen. Ich glaube, Late Night Trains heißt der Film auf Englisch. Da steht gerade meine Shameless-Version auf DVD. Auf Italienisch war es Ultimo Treno della Notte. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Markus, das ist eigentlich ein ziemlich gelungener
Was
Film.
ist das nicht? Night Train to Venice?
Bei Titeln ist immer schwierig. Die
Also
haben ja
das
immer
ist
alle so
der mit
verschiedene Titel. Also ich habe jetzt
den, also
den
der Mädchen
UK-Titel.
in den Krallen teuflischer Bestien auf Deutsch.
Das war das mit diesem Vergewaltigung und Missbrauch im Zug von den beiden
Genau,
Mädchen.
also da so
Ja,
ein
genau.
Quasi-Remake von Das letzte Haus links im Zug. Ja, genau.
Der hat auch in Deutschland gespielt, ne? Ein
Der
bisschen,
beginnt in
fällt mir gerade ein.
München. Genau,
Ja, auch
ja.
wieder München.
Richtig.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Absolut, ja.
Ja,
Nee, Flavio Bucci ist auf jeden Fall sehr bekannt. Also der hat ja auch viel in Mafia-Filmen und sowas. In Allein gegen die Mafia zum Beispiel hat er mitgespielt. Also da gibt es auch viele Bezüge.
Wie fandet ihr die Performances der Schauspieler? Ist ja auch immer so ein Thema bei Argento, das jetzt, oder gerade auch im italienischen Kino, es gibt ja viele Filme, wo die Darsteller glänzen, aber manchmal wirken sie auch gerade dann, wenn es sprachliche Probleme gibt, ein bisschen manchmal sehr, wie nennt man es, hölzern ist das richtige Wort, genau. Wie habt ihr das bei Suspiria empfunden? Ich finde, da ist es eigentlich tatsächlich relativ gelungen, würde ich sagen.
Also ich finde, Jessica Harper trägt den Film und sie ist auch die lebendigste eigentlich. Also sie ist wirklich so dieser vitale Fixpunkt im Film. Die anderen Darsteller wirken zum Teil recht typenhaft. Also ich meine, wenn man zum Beispiel die Szene mit Rudolf Schindler, der spielt ja dann diesen Professor Milius, von dem sie an den sie von Udo Kier verwiesen wird,
Ja.
der erklärt ihr ja dann auch noch mal die Welt der Hexen. Und ich finde eigentlich die ganze Szene, die ja dort am BMW-Turm gedreht ist, wo ja auch Rollerball übrigens gedreht wurde, kurz vorher, dieses sehr futuristische Ambiente, kann man heute auch noch besuchen übrigens, sieht auch so aus.
Zum Olympiapark, ne?
Genau, im Olympiapark. Und ich finde, sowohl Udo Kier als auch Rudolf Schindler wirken extrem gesetzt, also so sehr theoretische Entwürfe sind das. Das sind Typen, die eine bestimmte Funktion im Film erfüllen sollen, wo ich mich damals schon gefragt habe, Rudolf Schindler ist ja komplett rausgeschnitten gewesen aus der ursprünglichen VHS-Fassung. Ne?
Ah, okay.
Also sie redet nur mit Udo Kier und dann kommt nichts mehr. Ja? Und dann ist sie wieder in der Schule. Und Schindler ist ja auch so eine graue Eminenz gewissermaßen, soll das ja darstellen, der aber dasselbe nochmal sagt, was Udo Kier vorher schon sagt. Das ist ganz eigenartig. Und das ist ja ein Schauspieler, der auch quasi so im deutschen Genre-Kino, im deutschen Fernsehen und so weiter ja voll etabliert war zu dem Zeitpunkt. Und der spielt, und das ist total faszinierend, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der spielt ja auch in Friedkins der Exorzist mit, da spielt er den deutschen Butler.
Ah, okay, echt? Wusste ich nicht.
Ja, und er spielt, der Karl heißt der, und der hat ja angeblich eine Nazi-Vergangenheit. Das wird im Film mal kurz angedeutet. Also der ist im Grunde, hat da irgendwie so ein, das ist im Roman, glaube ich, auch nochmal. Und Friedkin interessiert das ja immer total, also diese politischen Verweise. Und das verbindet ihn mit Argento möglicherweise auch.
Jetzt habe ich es gerade vergessen, was ich wollte. Eben tat ich's. Wie kamen wir jetzt
Auf
darauf?
die Schauspieler?
Auf die Schauspieler?
Schauspielerleistung.
Genau, du hattest gefragt, wie wir die Schauspieler finden.
Ach so, genau, ich war jetzt beim BMW Tower, genau, und da wollte ich jetzt nochmal fragen, weil ich es tatsächlich nicht gelesen habe. Wir hatten ja schon erwähnt, Film spielt in Freiburg, wurde aber in München und in Kulissen in Rom gedreht. Gibt es einen Grund, warum der Film nicht hätte gleich auch in München spielen können? Oder liegt es einfach daran, dass Argento sich gedacht hat, ich möchte das in einem kleineren Ort spielen lassen als zum Beispiel München? Weißt du da irgendwas, Markus?
Also ich kann da auch nur vermuten, das könnte man ihn tatsächlich mal fragen. Ich vermute, es geht wirklich darum, dass München einfach zu sehr bekannt und belegt ist mit Erwartungen und Vorstellungen und München auch die Idee dieser, zumindest von Leuten, die noch nicht da waren, der Großstadt erfüllen würde, was ja jetzt nicht in der Atmosphäre der Stadt so begründbar wäre. Freiburg zum Beispiel wirkt da ein bisschen mystischer, ja, also geheimnisvoller. Das ist so eine Stadt, die ist dann noch weiter da in der Region, da kommt man da nicht so hin und so weiter. Und ich glaube, da geht diese Idee des Märchenhaften, geht eher zusammen mit Freiburg als mit München. Also München ist dann doch sehr direkt, ja.
Passt doch mit dem Schwarzwald.
Ja. Der Schwarzwald ist natürlich ein märchenhafter Wald, ein düsterer, märchenhafter Wald.
Ich find es immer hochinteressant, wenn ausländische Produktionen an deutschen Schauplätzen spielen. Das ist immer faszinierend. Ich erinnere mich da immer an Demons zurück. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, auch Dämonen, glaube ich, ne? Demons 1 und 2. Und der spielt ja auch in Berlin zum Großteil. Und man sieht halt immer wieder, wie sie immer im Kreis dieselben Stationen abarbeiten mit den U-Bahn-Stationen und mit dem Kurfürstendamm, wie sie immer wieder im Kudamm im Kreis fahren mit dem Auto. Und ich finde es immer faszinierend, wenn ausländische Filme in Deutschland spielen, weil man dann natürlich selber die Orte kennt und merkt, dass die eigentlich auch von der Struktur her überhaupt nicht zusammenpassen, von der Reihenfolge, wie da Szenen gezeigt werden. Ist immer hochinteressant.
Ja, es geht immer um diese Postkartenperspektiven auch, ne? Also dass man, also den Kudamm braucht man einfach als Motiv und auch quasi das Metropolis-Gebäude, das ja heute das Goya ist in Berlin am Neuendorfplatz, das sind alles so Dinge, die sind so ikonisch. Das sind ikonische Bilder, die man damit machen kann.
Ja. Wo wir eigentlich ja hin wollten, vor einer halben Stunde war das Haus. Das Haunted House, du hattest es eingangs erwähnt, Markus, das ist ja wirklich auch eigentlich ein Lebewesen für sich. Dadurch, dass sich dort ständig Dinge verändern, dass es so ein bisschen organisch wirkt, hat das so einen eigenen Charakter irgendwie auf mich, das Haus. Und es spielt eigentlich fast die zweite Hauptrolle neben Jessica Harper, finde ich.
Ja gut, das ist eine selbsterklärende Frage jetzt. Das Haunted House ist in der Gothic Fiction bereits etabliert als eben so ein eigenes Wesen, eigener Charakter, also ein Ort mit eigenem Charakter. Es ist auch ein mythischer Ort, also einer, der nach eigenen Gesetzen funktioniert und so seine eigene Gründungsgeschichte mit sich trägt und in dem quasi die Zeiten in eine zu fallen scheinen. Also in dem Moment, wo man diesen Ort betritt, löst sich quasi die Zeitlichkeit etwas auf. Und das macht vielleicht auch diesen Reiz aus, dass gerade diese Tanzakademie in Suspiria, die ist ja aus der Zeit, Erasmus von Rotterdam ist vorne gewürdigt. Das sind alles quasi lange in der Geschichte zurückgehende Zusammenhänge, die da angedeutet werden, die nicht wirklich Sinn machen. Das hat keinen direkten Zusammenhang. Aber dann im Zusammenhang mit der Motivik von Eschers Zeichnungen ist es natürlich auch ein unmöglicher Ort. Also mit einer zyklischen Qualität, also mit diesem im Kreis, das war ja eben schon ein Thema, im Kreis sich bewegen, das ist ja das Zyklische des Mythos. Also der Mythos erzählt quasi eine immer wiederkehrende Geschichte, die Wiederkehr des Gleichen in gewisser Weise. Und genau wie die mythischen Geschichten sich wiederholen, sind diese Orte quasi welche, wo man immer wieder zum selben Ausgangspunkt zurückkommt, also die einen zutiefst verwirren können.
Was da ja auch ganz gut passt, ist dann tatsächlich auch noch der Kreis, das mehr oder weniger mit beginnt, dass sie im Regen vor der Schule steht und dann auch wiederum die letzte Szene ist, wie sie im Regen vor der Schule steht. Das würde ich auch nochmal so.
Ja, das ist auch wieder, der Regen löst ja in gewisser Weise, das kann man ja aus eigener Erfahrung auch sagen, der löst ja so ein bisschen die Umgebung auf. Also so richtig dichter Regen behindert ja auch den Blick und macht
Ja.
das Ganze diffuser und so weiter und löst es förmlich in Flüssigkeit auf. Und das, glaube ich, hat sehr viel von diesem geheimnisvollen Charakter, der für die Gothic Fiction schon wichtig ist. Da ist immer Gewitter und Regen und so weiter. Also wenn man sich Edgar Allan Poe-Geschichten durchliest und so weiter. Ne?
Die Badeszene fand ich auch sehr interessant, als Susi da mit ihrer Kollegin da im Wasser schwimmt und die Perspektive immer wechselt. Ihr hattet jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen, ich habe die Szene für mich selbst entdeckt, tatsächlich durch dich, Markus, und durch Kai Naumann. Das ist mir nie so bewusst gewesen, wie viel interessant auch technische Aspekte eigentlich in dieser Badeszene stecken, dass ja die Kamera an der Wasseroberfläche ist und dann wieder oben auf diesem Balkon hinwechselt. Das hat so eine Bedrohung halt in eigentlich einer alltäglichen Szene, und das fand ich hochinteressant, und seitdem ist die Szene für mich auch eine meiner Favoriten in dem Film. Fand ich richtig toll.
Ja, die ist ja im Volksbad gedreht in München. Das kann man heute noch nutzen, ne? Also das ist ein Schauplatz, den man genauso besuchen kann und auch sollte. Sehr reizvoll. Ich wurde kürzlich von jemandem darauf hingewiesen, dass das Bad war, wo, also um zu diesem politischen Aspekt nochmal zu kommen, wo angeblich Hitler vor seiner Machtergreifung, als er noch verarmt war, ne? Immer hingegangen ist, weil er sich nicht waschen konnte zu Hause, und dann ist er dort in dieses Volksbad gegangen und hat dort quasi seine Hygiene unternommen. Und das ist natürlich ein sehr bizarrer Zusatz, wenn man sich diese Szenen noch vorstellt. Ergänzt sich aber ganz gut mit den bewusst ausgewählten Schauplätzen. Denn natürlich würde niemand aus Freiburg nach München ins Volksbad gehen. Ne? Das ist natürlich nicht um die Ecke.
Nee, das stimmt. Kommen wir langsam, bewegen wir uns langsam Richtung Ende. Pascal, jetzt so als ganzes Konstrukt und für dich als jemand, der den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat, beziehungsweise du hast ihn ja jetzt tatsächlich gestern zweimal schon gesehen, wie hat dir der Film jetzt gefallen? Auch so ein bisschen im Vergleich zu deinem ersten Argento, den du gesehen hast, zu Phenomena.
Ich habe ja, also Hörer, die jetzt schon länger zuhören, wissen ja, dass ich auch sehr für dieses audiovisuelle, besondere, abstrakte sehr zu haben bin. Und mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich bin jetzt mir selber noch nicht ganz einig, ob ich jetzt, mit meiner begrenzten Argento-Expertise, ob ich jetzt Phenomena noch, noch ein bisschen, ob der mich noch ein bisschen mehr berührt hat, beziehungsweise ob der mich noch ein bisschen mehr begeistert hat. Aber genau all diese Qualitäten, die Suspiria hat, sind halt tatsächlich auch welche, die ich immer sehr hoch schätze. Und schon allein durch die Audiovisualität, die Musik, der Score und ich mag tatsächlich sogar die Geschichte, auch wenn sie auf den Bierdeckel passt, aber so die Grundgeschichte, diese Gothic-Hexen, dieser Aufbau der Geschichte, das finde ich interessant. Also eigentlich hat der Film nichts, was mich jetzt wirklich, was mir nicht gefällt. Natürlich ist das auch ein Film, der über einen gewissen Zeitraum auch mal anstrengend ist und der nicht durchweg unterhält. Also nicht durchweg dafür da ist, Spaß zu machen, aber hat mich, also meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit gefordert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So.
Markus, wie ordnest du Suspiria jetzt aus deiner wirklich persönlichen Perspektive so im Gesamtwerk Argento ein? Ist es so dein Favorit oder sind da eher vielleicht die früheren Gialli bei dir so im höheren Ranking?
Der erste Argento-Film, den ich gesehen habe, ist Tenebrae gewesen. Und zudem habe ich auch einen sehr engen Bezug, weil es ist ja so ein bisschen so eine Metafiktion, also der mordende Künstler gewissermaßen. Im Grunde gibt es verschiedene Aspekte in Argentos Werk. Suspiria ist definitiv sein bester Horrorfilm, meiner Meinung nach, und sein schönster. Und ich finde, bei den Giallo-Thrillern gibt es einiges zu sagen. Also das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ist ein Pionierwerk gewesen. Also der wirklich so, der hat das gemacht, was Sergio Leone für den Italo-Western gemacht hat mit Für eine Handvoll Dollar. Er hat gewissermaßen Bild- und Tonformeln vorgegeben für spätere Werke. Und das macht ihn so wichtig, meiner Meinung nach. Und Opera ist ein Film, der zum Beispiel diese geniale Bildmetapher mit den Nadeln unter den Augen hat. Also das zum Sehen zwingen, das ist auch sehr wichtig eigentlich für Argentos Werk. Insofern würde ich sagen, ja, Suspiria ist für mich ein wichtiger Argento-Film, insofern, dass er eben diese eine Spielart perfekt verkörpert. Und er ist möglicherweise im italienischen Horrorkino auch einer der ikonischen Filme. Ich mag auch sehr The Beyond, die Geisterstadt der Zombies von Lucio Fulci zum Beispiel, der aber ohne Suspiria wohl nicht denkbar wäre. Also der sich sehr stark auch daran orientiert im Nachhinein. Ja.
Absolut. Ja, für mich, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich habe ja mich schon vorher quasi gespoilert, indem ich gesagt habe, dass es für mich einer der besten Horrorfilme überhaupt ist. Also ich könnte den Film wirklich täglich gucken und es ist tatsächlich auch bei vielen Argento-Filmen so. Es gibt ja, man hat ja immer so seine Favoriten, es gibt Filme, die man mag, die man aber trotzdem nur so vielleicht alle 4, 5 Jahre mal guckt, und es gibt aber auch so Filme, die gucke ich jedes Vierteljahr. Und da gehört auch Suspiria dazu, da gehört Phenomena dazu, um jetzt mal bei Argento zu bleiben, weil die sich einfach nicht abnutzen. Man entdeckt da immer wieder was Neues bei. Und sei es, wenn man Interpretationen dazu nach dem Genuss des Filmes sich nochmal durchliest oder halt einen Audiokommentar dazu hört, immer wieder andere Denkweisen und Sichtweisen auf so einen Film bekommt. Und da ist bei Suspiria gibt's halt so unglaublich viel zu entdecken, dass für mich absolut qualitative Meisterwerk von Argento ist, auch wenn es jetzt persönlich mein Guilty Pleasure Phänomena bleibt. Aber zum Abschluss, bevor wir dich verabschieden, Markus, ist es bei uns ja auch so üblich, dass unsere Gäste jetzt nicht vielleicht unbedingt den Zuhörern noch ihre drei absoluten Lieblingshorrorfilme preisgeben, aber so vielleicht drei Horrorfilme, vielleicht jetzt nicht gar nicht mal so bekannte im Mainstream, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst, die sie sich auf jeden Fall mal anschauen sollten, was so deine persönlichen Favoriten sind. Fällt dir da was ein?
Ja, sicher. Das Problem ist eher, dass mir relativ viel einfällt. Aber ich könnte vielleicht einiges sagen. Also, was mir sehr viel bedeutet, ist filmhistorisch gesehen der Film Cat People von Jacques Tourneur aus den 40er Jahren. Das ist gewissermaßen der Film Noir des Horrorfilms. Es ist einer der ersten psychologisch funktionierenden Horrorfilme, der also quasi so diesen Gothic-Horror-Stil wegführt vom Übernatürlichen hin zur psychologischen Bedrohung, zur sexuell-psychologischen Bedrohung auch. Das finde ich sehr beeindruckend in diesem 40er-Jahre-Film. Also wer Film Noirs sowieso mag und die von Jacques Tourneur, wie zum Beispiel Goldenes Gift, das ist ja einer seiner Kriminalfilme aus der Zeit, der sollte unbedingt den alten Cat People sich angucken. Und auch später hat er tolle Sachen gemacht, zum Beispiel Night of the Demon ist einer seiner späteren Horrorfilme, die ich sehr schätze. Dann bin ich ein großer Anhänger, wie viele meiner Generation, von Texas Chainsaw Massacre von 1974, also Toby Hoopers Film. Das ist natürlich eher ein Terrorfilm, wie ich ihn ja nennen würde, nicht unbedingt ein klassischer Horrorfilm, der aber quasi die Bedrohung, die durch die Menschen dort ausgeht, ins wirklich grauenvolle ja übersteigert. Und deswegen kann man ihn schon als einen American Gothic Horrorfilm interpretieren. Der ist nun sehr bekannt mittlerweile und ja auch verfügbar zum Glück. Aber wer ihn noch nicht kennt, Texas Chainsaw von 1974 ist wirklich ein Pionierwerk. Und dann würde ich von neueren Filmen noch sagen, Martyr von Pascal Ogier. Das ist ein philosophisch basierter Thriller in gewisser Weise, auch ein Terrorfilm, wie ich es definieren würde, aber auch da ist es so, dass der so stark mit Urängsten, so geschickt mit Urängsten arbeitet, dass da will ich gar nichts über die Handlung oder so verraten. Martyr, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, ist ein absolutes Erlebnis. Auch ein Film, der sehr stark performativ arbeitet, weil er Situationen schafft, aus denen man einfach nicht mehr rauskommt. Das wären die drei Filme, die ich jetzt spontan da auswählen würde.
Also Martyr gehe ich auf jeden Fall voll mit, ist ein absolutes Brett, wobei ich auch da tatsächlich auch Inside also eigentlich mindestens genauso stark finde. Also das sind Filme da. Ja, ist eigentlich komisch. Jetzt mittlerweile kommt aus Frankreich ja jetzt schon wieder relativ wenig, was Horror- und Terror-Kino angeht. Aber so diese paar Jahre auch mit High Tension mit dazu gerechnet und auch, wie ist der andere dann noch?
Frontier.
Den fand ich nicht ganz so gut tatsächlich. Der war mir ein bisschen zu reißbrettmäßig. Hieß der Them? Genau. Den fand ich auch gut. Aber das sind so Lichtblicke des modernen Horrorkinos auf jeden Fall. Okay. Markus, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es war uns eine absolute Ehre, dass du hier warst und uns mit deiner Expertise begeistert hast. Ich denke mal, das wird auch den Zuhörern so gehen. Du bist herzlich gerne wieder eingeladen, wenn du irgendwann
Zeit hast.
Zum Beispiel, wenn wir genau über diese Filme reden, über diese französischen Filme, da bietet sich auf jeden Fall noch was an. Und ansonsten verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß. Obwohl, das hatte ich schon mal gesagt, ne, Pascal, am Ende der Folge wünscht man eigentlich keinen Spaß mehr, weil der ist ja jetzt vorbei. Einfach bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.